Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 104 und heute mit der Review zu WWE Great Balls of Fire. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute auf der einen Seite der Ulrich Steppberger von der M-Games. Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Und am anderen Rohr, in der anderen Leitung, da ist der Christian Dörre von Computec.
Hallo.
Guten Tag. Ja, die alte Crew ist wieder zusammen. Wir haben ja schon die Preview gemacht. Ich glaube, wir haben auch gar nicht so oft richtig gelegen, wenn ich das mal so gerade in den ersten Matches so abgeschätzt habe. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt gleich einfach nochmal die Card von vorne bis hinten durch. Wir haben auch schon relativ viel Feedback bekommen, was den Event selber angeht. Also der Tobi hat uns eine lange Mail geschrieben und auch auf unserer Seite selbst, da könnt ihr noch eure Bewertung für den Event abgeben. Also auf unserer Facebook-Seite findet ihr uns auch, wie gewohnt, bei Headlock als headlock.de. Ansonsten, wenn ihr irgendwie was loswerden möchtet zum aktuellen WWE-Geschehen, dann haut das einfach raus oder auch zum Wrestling-Geschehen im Allgemeinen. Schickt uns an fragen@headlock.de, schreibt uns eine Nachricht auf der Facebook Pinnwand. Ansonsten einfach Twitter, YouTube, irgendwo was runterknallen. Ihr wisst, wie das geht, das alte Spiel. Und damit würde ich sagen, starten wir auch mal gleich durch mit dem Event, der vielleicht den dümmsten Namen des Jahres hat, aber trotzdem, wie ich fand, eigentlich von der Card her sehr interessant war. Und diese Card begann natürlich wie immer mit der Kickoff-Show und da standen sich Neville und Akira Tozawa um die WWE Cruiserweight Championship gegenüber. So, wir haben da alle relativ klar und eindeutig uns für Neville ausgesprochen, weil wir auch gesagt haben, die Fehde wird ja noch weitergehen. Und ich glaube, dieses Match hat eigentlich auch genau das gehalten, was es versprochen hat. Das war ein schönes Cruiserweight-Match und am Ende musste dann Neville doch zu den hinterhältigen Taktiken greifen. Ulrich, wie hast du den Kampf wahrgenommen und vor allem, du hast dir den Event wieder live angeschaut, oder?
Ich habe ihn live angeschaut, ja. Es war anstrengend etwas. Ich fand, das Match war gut, es war nicht sensationell, das Ergebnis war vorhersehbar, aber es muss ja nicht immer schlecht sein. In dem Fall war es nicht schlecht. Ja, ich finde, Neville bringt halt, ich bin ein Arschloch, so richtig gut rüber, nach wie vor, auch beim Einmarsch ja schon so. Ich steige jetzt nicht aufs Ringseil für euch, Edge Badge. Das fand ich ganz nett. Das Match war flotty, es war angenehm lang, die Werbepause hat nicht so sehr genervt. Ich habe mich ein bisschen wundert mich, dass Titus so überhaupt kein Faktor im Match war. Also finde ich jetzt nicht schlecht, aber irgendwo wundert es mich immer, wenn ein Manager, irgendjemand am Ring steht und so gar nicht wirklich einwirkt, vor allem wenn er auf der Seite der Verlierer steht quasi.
Das Kuriose, um da ganz kurz mal reinzugrätschen, ich habe ja eigentlich gedacht, dass die Titus Brand ein Heel-Stable ist. So, ich habe gedacht, dass Titus Brand ein Heel-Manager wird, aber hier haben sie de facto wirklich als klare Babyfaces agiert. Das hat mich gewundert. Ich habe eigentlich erwartet, dass Titus hier irgendwie eingreift und dass da so die Grenzen so ein bisschen verschwimmen und dass man halt sagt, irgendwie Neville ist halt in einer anderen Galaxie, da ist egal, ob der Heel oder Face ist, der ist einfach Neville. Aber dass Akira Tozawa und auch Titus O'Neil hier eher in die böse Richtung tendieren. Und letztlich, wie du es gerade gesagt hast, Titus hat sich komplett aus dem Kampf rausgehalten, hat sich sogar am Ende darüber beschwert, als da Neville, ich hätte fast schon Austin Aries gesagt, als Neville.
Wer ist das? Ich kenne diese Person nicht.
Die ist aus unserem WWE-Gedächtnis gestrichen, genau.
Ja, ist er ja auch, weil hat man ja auch sehr schön gemerkt beim Kommentieren, wie sie mal aufgezählt haben, gegen wen Neville schon seinen Titel alles verteidigt hat. Da hat kurioserweise eine Person gefehlt, die letztens noch existiert hat, jetzt nicht mehr.
Tja, du weißt, Kayfabe lebt und so, aber zurück ja. zum Punkt. Aber da hat sich ja Titus O'Neil auch beschwert, als Neville da Akira auf dem obersten Seil abgesetzt hat. Und so, da hat er auch gesagt, hier, das war doch ein Foul und so, das war doch nicht richtig. Ja, das hat mich gewundert. Chris, wie sieht das bei dir aus? Hättest du die Titus Brand als gute Jungs erwartet?
Ich habe anfangs auch gedacht, dass das dann irgendwie ein Heel-Stable wird und sie versuchen, gerade Apollo Crews dann Profil damit zu verleihen. Aber wie sie es jetzt machen, finde ich das eigentlich ganz angenehm. So, dass sich Titus so als der Sportmanager verkauft, der halt einfach nur seine Klienten glücklich machen will und je nachdem agiert. Ich finde, das ist mal ein bisschen was anderes. Und so sehr mich Titus im Ring immer gelangweilt hat, ich finde die Rolle echt angenehm und ja, passt so. Ja. Habe ich nichts dran zu nörgeln.
Ja, er ist ein bisschen Er ist neutral einfach. Also ich finde ja, Apollo Crews ist ja auch, der hat sich ja auch nicht gewandelt unter Titus Brand im Sinne von, er ist weder erfolgreicher noch interessanter geworden, aber halt auch seine Gesinnung hat sich nicht wirklich verändert. Es ist halt immer noch, sie sind halt, was sie sind. Ich finde irgendwo, ich habe zu wenig Two of Five Live und Co. verfolgt, um die Kombination Tozawa und Titus nicht doch irgendwie komisch zu finden. Also so die Schlüssigkeit dieser, ich finde es immer noch ein bisschen kurios, aber es ist mal gucken. Also es ist ein bisschen ein Slow Burn für mich, auch wobei ich auch da wieder noch komisch finde, dass in der ganzen 3 Stunden, die dann folgen, die einzige Backstage-Vignette, die wirklich mir jetzt im Kopf geblieben ist, die, wo Tozawa schimpft, ich möchte ein Rematch, und Titus sagt, ja, ich guck mal, dass es eins gibt. Das war alles. Ja, okay, es gab natürlich noch was anderes, aber also ich vermisse immer noch ein bisschen so die Backstage-Interviews während der Events, wo die Leute nochmal was sagen und das dann halt ausgerechnet der 205-Liver, der ja sonst total wegignoriert wird, weil halt die Cruiserweights sind ja nur so Pausenclowns sinngemäß, da wird dann quasi was eingeschoben. Also ich gönn's ihnen ja, aber ich find's ein bisschen kurios. Aber, und grundsätzlich würde ich ihnen ja gönnen, dass sie auf der Maincard gewesen wären, nach wie vor, weil, ja.
Ja, das wünscht man sich. Andererseits, immerhin waren sie auf der Card, so, in irgendeiner Form. Und der Kampf war ja auch, wie hast du als Crowd-Anheizer, war der okay. Und ich finde auch, gerade dadurch, dass die eben jetzt nicht so das Riesen-Standing bei WWE haben, sind die auch derzeit fast schon ganz gut aufgehoben. Also, WWE will, glaube ich, da noch so die Cruiserweight so ein bisschen im Gedächtnis halten und auch mit den guten Leistungen, die die Jungs ja da wirklich abliefern. Das muss man ja auch wirklich mal sagen. Die haben einen undankbaren Job derzeit, ne? Also, trotzdem liefern die wirklich gute Matches ab, und gerade Neville, was der auch gerade schauspielerisch und von seinem Charisma da in den letzten, keine Ahnung, wie lange ist er jetzt Champion? Seit über einem halben Jahr doch, meine ich, Pi mal Daumen. Das ist aller Ehren wert, und dieser Kampf hat es auch mal wieder gezeigt. Also die beiden hatten eine gute Chemie zusammen. Die Crowd hat auch überraschend gut auf Akira Tozawa reagiert, finde ich. Also da hat man auch einiges richtig gemacht. Das heißt jetzt zwar nicht, dass er jetzt mega over war, aber zumindest hat die Crowd mitgemacht, die war im Kampf drin, und am Ende hat dann eben Neville verteidigt, und ich glaube, das war ein gutes Kick-Off-Show-Match. Das hat jetzt keinem Kampf, der darauf folgt, irgendwas weggenommen, aber er hat auch niemanden jetzt irgendwie gestört, dass er irgendwie weggeschaltet hätte oder sonst irgendwas. Ja, damit würde ich aber sagen, starten wir dann auch auf der Main-Card durch.
Ah, eins noch kurz. Sie haben ja offensichtlich, also diese ganze Pre-Show-Geschichte ist ja mit der Stunde eh viel zu lang, aber kurioserweise haben sie ja hier eine neue Story-Entwicklung so kurz eingeflochten bei den Frauen. Huch.
Ja, dann flechte mal ein. Ich habe es nicht komplett gesehen, weil
Dana Brooke durfte irgendwie 3 Sätze zum Match sagen, und dann kommt Emma quer rein und sagt, du, Dana, ich muss mit dir reden. Und ich sage, ja, du, ich bin hier gerade live, ich komme dann nachher, und dann, das war's so ungefähr. Also offensichtlich werden doch Emma und Dana wieder irgendwie vielleicht mutmaßlich kombiniert, weil das bei NXT funktioniert hat. Das probieren wir es halt auf der großen Bühne auch nochmal, dass dann irgendwie beide vielleicht von profitieren. Ich hätte ja nichts dagegen.
Wenn das bedeutet, dass Dana Brooke nicht mehr in den Ring steigt, sondern nur Managerin ist oder sich die Keile halt für Emma abholt, bin ich da vollkommen zufrieden mit dann. Da bin ich mit einverstanden.
Schauen wir halt mal. Also ich finde, wenn Emma halt irgendwas zu tun kriegt, was sinnvoll wäre, ja, das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Was mir dann auch das noch kurz, weil es ist zwar jetzt für die Main Show, ich habe festgestellt, dass es eine neue App gibt. Also die haben die App aktualisiert bei der WWE, und man kann jetzt scheinbar tatsächlich, zumindest auf Mobilgeräten, zwischen allen Tonvarianten durchschalten. Wer also der Meinung ist, ich habe es nicht ausprobiert live, aber es sieht so aus, wer der Meinung ist, er möchte Calvin Knie, Tim Haber und Carsten Schäfer live hören während der Erstausstrahlung, der kann das jetzt scheinbar tatsächlich.
Juhu. Ich musste ein bisschen lachen, als ich die drei da am Kommentatorenpult gesehen habe, weil der Carsten saß da so ein bisschen wie der Papa mit seinen 2 Jungs irgendwie am Tisch. So. Ja. Das fand ich ein bisschen niedlich.
Ich finde auch, er ist ja nicht jedes Mal dabei, und wieso er jetzt diesmal wieder dabei war, das erkennbare Logik gibt's auch noch nicht, aber dafür haben diesmal die Kanadier, die Französisch-Kanadier haben diesmal den Einsatz verpennt, so wie damals Calvin Knie und Tim Herber bei ihrem ersten Mal. Ist doch schön, das ist eine schöne Tradition. Die Inder, die haben nicht mitmachen wollen, die waren von Anfang an professionell, verdammt.
Ja. Dann lass mal zur Maincard springen. Das hat ja auch gleich mit einem unfassbar heißen Opener begonnen, das Event.
Lügner.
Ja, das war der Kampf, der mich ja schon, oder uns, glaube ich, alle überhaupt nicht interessierte, und der öffnet direkt die Card. Es war Seth Rollins gegen Bray Wyatt, und dann gewinnt Bray Wyatt auch noch, was wir alle übrigens nicht getippt haben. So, ich fand, der Kampf ging mir komplett sonst wo vorbei. Der war auch nicht gut in meinen Augen. Ich finde, der plätscherte die ganze Zeit dahin. Seth Rollins hat wieder seine Aktionen irgendwie darunter gespult. Irgendwie passt da derzeit nicht viel für mich. Chris, wie siehst du speziell die Position von Seth gerade?
Ja, wie du schon sagst, da passt gerade vieles zurzeit nicht. Dass er irgendwo in der Luft hängt, das merkt man ja schon allein daran, dass er ein Programm mit Bray Wyatt hat. Das ist halt, personifizierte Beschäftigungstherapie für alle, die eigentlich irgendwann dann als Sieger aus der Fehde rausgehen müssen, weil Bray Wyatt ja immer verliert. Außer halt das eine Mal, wo er, ja, keine Ahnung, rechtzeitig zur Arbeit gekommen ist und er deshalb mit dem WWE-Gürtel belohnt wurde. Und ja, dieser Kampf ist halt genauso hingetröpfelt wie die ganze Fehde. Es gibt keine richtige Motivation. Es ist einfach nur, wir beide haben nichts zu tun. Ich bin Bray Wyatt, ich bin der Eater of Worlds und jetzt kämpfen wir gegeneinander. Und dieser Kampf, ja, wie du sagtest, Programm abgespult von beiden. Bray Wyatt gewinnt dann auch noch, macht ihn auch nicht interessanter. Der Charakter ist einfach tot. Und ja, im Endeffekt wird dann wahrscheinlich ein Rematch kommen beim SummerSlam. Leider. Und das wird dann hoffentlich Seth Rollins gewinnen, weil der einfach viel mehr Potenzial hat und der auch wieder positioniert werden muss. Da ist halt null Character Development gewesen seit WrestleMania. Er hat diesen Riesen-Push, er hat seinen Erzfeind Triple H besiegt und dann war nichts mehr. Und da muss jetzt ganz dringend mal irgendwas passieren, dass man den wieder interessant macht. Denn wenn Bray Wyatt den mit runterzieht in die Bedeutungslosigkeit, da kann ja keinem mitgeholfen sein, weil Seth Rollins einfach ein fantastischer Wrestler ist. Mhm. Und ja, bei sein Face-Run ist halt auch so, weil damals einfach auch sein Momentum gekillt wurde mit erstmal als Heel zurückkommen, obwohl ihn alle gefeiert haben. Und dann auch direkt den Gürtel an Ambrose abgeben bei Money in the Bank. Da ist halt irgendwo... Es ist einfach zu wenig passiert und das, was passiert ist, ist nicht besonders gut passiert. Ja. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, was ich merkwürdig finde, also die Crowd liebte ja Seth Rollins. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Reaktion gehört habt, als seine Musik ertönt ist. Die Leute sind ja ausgerastet, wirklich. Also, da gab es einen ewig lauten Pop. Und dann im Match aber hast du das Gefühl gehabt, dass die Leute irgendwie das wieder vergessen haben. So. Und dann natürlich das Finale dann vom Match mit dem Griff in die Augen und anschließend Sister Abigail dahinterher. Das war dann auch sowas, wo du denkst, okay, warum? So. Ja klar, jetzt wird die Fehde gestreckt irgendwie. Aber damit hat man, glaube ich, beiden keinen Gefallen getan. Ulrich, wie hast du den Kampf gesehen?
Ich weiß nicht, vielleicht war ich irgendwie heute Nacht schon müde, was. Ich fand den gar nicht furchtbar. Ich fand den besser wie erwartet. Das könnte jetzt natürlich viel heißen, was ich davon erwartet habe. Ich habe mich auch nicht gestört, dass Wyatt gewinnt, weil mir immer sagen, der kann ja, der gewinnt, der verliert ja immer. Das gewinnt er sogar mal einigermaßen. Also irgendwo, ich fand den Kampf nicht schlimm. Ich hätte nicht als Anfang genommen wahrscheinlich, aber ich habe ihn gesehen, mir gedacht, okay, zwei, dreimal ist was ein bisschen was passiert. Der Schluss war, mein Gott, aber er hat gewonnen, ist schon okay. Ich meine, nicht, dass ich Wert darauf lege, dass er jetzt weitergeht, die ganze Fehde. Das braucht auch kein Mensch. Ich bin aber auch nach wie vor der Meinung, also Rollins kann sich mit dem anderen Drittel von Shield zusammentun und da was machen und dann das letzte Drittel auch nochmal abkriegen, weil der, ja gut. Ich weiß nicht, was man mit Rollins machen sollte, außer Shield doch irgendwie wieder hinstellen. Angeblich haben sie es ja ein bisschen geteased, vorab sogar noch irgendwo in irgendeinem Interview. Ich fand das Match tatsächlich nicht furchtbar. Ich habe es einfach gesehen und schon weiß nicht mehr viel drüber, außer dass es irgendwie hängen geblieben ist. Heu, das war jetzt gar nicht mal so schlecht.
Also furchtbar fand ich es auch nicht. Ich fand es einfach halt genauso belanglos wie die Fehde.
Genau. Nein, das war ja auch ein sauberes Match. Also es ist ja auch nicht so, als ob wir jetzt da zwei im Ring gesehen hätten, die nicht wrestlen können oder sonst irgendwas. Nee,
aber also es hat auch geholfen. Also bei mir hat wohl auch einfach geholfen, dass der Ausgang eben nicht so das war, wo man eigentlich hätte erwarten müssen. So Bray Wyatt brabbelt irgendeinen Quatsch, sagt wieder, guck mal, ich kann mich fast auf den Kopf stellen und verliert dann. Ich meine, es bringt ja nichts, dass er gewinnt. Eigentlich, es bringt überhaupt niemanden irgendwas, außer dass er nicht dauernd wieder totale Endlos-Clown aussieht. Aber irgendwie, ja, es hat halt, es war ein Überraschungsmoment, das kann man, glaube ich, sagen, war ein kleines Überraschungsmoment, dass er gewonnen hat. Das, ja, das kann stimmt, man, glaube ich, so stehen Fall. Lassen. Ich habe übrigens in dem Rahmen auch, weil es hier jetzt kurz noch gut neu passt, ich habe die Kommentatorenleistung diesmal, ich habe den Eindruck, Corey Graves wird schlechter. Oder wird zu sehr in eine Richtung gedrängt, er muss jetzt irgendwie JBL-Liga werden und ein bisschen zu intensiv seinen Standpunkt, der immer mit Cole, grundsätzlich immer mit gegen Cole ist, jetzt müssen sie viel mehr kabbeln als vorher und irgendwie ist er sich dafür dauernd mit Booker T einig oder gefühlt die 2 gegen 1 die ganze Zeit, das langweilt mich irgendwo, also das wird schlechter, das ist, finde ich, unvorteilhaft.
Mir ist halt auch aufgefallen, dass er ständig Booker um Bestätigung seiner Aussagen gefragt hat, so ungefähr, ne? Was sagst du dazu, Burke und so? Und das wirkt ja tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Vielleicht ist es auch einfach zu viel Corey Graves inzwischen. Ist es vielleicht auch einfach so, ich weiß es nicht. Danach folgte nämlich auf diesen unglaublich überraschenden Opener, gab es dann ein Interview mit den Hardys. Und auch da habe ich mich gefragt, so, okay, wie blass können eigentlich so Main-Event-Stars ja wirklich auch ihre Interviews halt. Ich fand das Interview so langweilig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da war auch jetzt nicht so wirklich Feuer und ich habe mir gedacht, so, boah, jetzt gibt denen endlich mal sowas wie Character Development in Hardys. Also sie sind nach wie vor den Nostalgia-Act, sagen hier, wir sind im ersten Ladders-Match gewesen, wir waren im ersten Tables-Match, im ersten TLC-Match und überhaupt heute bestreiten wir das erste Iron-Man-Tag-Team-Match. So. Boah, wie aufregend. Ich fand's langweilig, aber ich meiner Meinung nach mussten die Hardys langsam aus dieser Nostalgia-Ecke raus. Chris, bist du da bei mir? Außer, dass du die Hardys eh nicht magst?
Das wird ja der Running Gag hier. Ich bin ja auch kein Hardy-Hasser oder so. Ich weiß ja auch um deren Stellenwert. Und die sind ja auch beide nicht scheiße, ja? Ich finde halt nur Jeff maßlos überbewertet. Und
ja, ist ja gut.
Hab in dem nie einen Main-Eventer gesehen. Nur um das nochmal klarzustellen, ja?
Das stellst du übrigens auch natürlich in jedem Podcast.
Ja, ich muss es ja. Interviews fand ich mit den Hardys eigentlich meistens relativ öde und deshalb hat mich das jetzt nicht so geschockt. Gerade Jeff finde ich am Mikrofon teilweise grauenhaft. Ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders als du. Also sie brauchen neue Facetten in ihrem Charakter. Und das Broken Gimmick wird kommen. Sagen wir ja auch immer. Und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass nach diesem Match, wo sie ja auch ausgetrickst wurden und auch so ein bisschen beschissen wurden, dass das der Startschuss dazu sein könnte. Sie merken, dass sie mit ihren alten Tricks nicht mehr weiterkommen und es nicht mehr so geht, von wegen, hey, wir haben an den größten Matches teilgenommen, haben die Szene überhaupt auf den Radar gebracht und irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, wo es nicht mehr geht, wo sie sich was Neues einfallen müssen. Und da könnte dann das Broken Gimmick ins Spiel kommen. Wird wahrscheinlich nicht so sein, weil das super kreative WWE-Kreativteam da ganz eigene Ideen hat, nämlich gar keine. Aber ich fände das jetzt als Ansatz nicht schlecht. Und das Match war übrigens überraschend unterhaltsam. Ich hätte nicht gedacht, dass das nee, mich
vorgreifen.
Die ganze Zeit so gut unterhält. Okay, ich greife nicht vor.
Nur ein bisschen.
Genau.
Ich halte mich gerade mit meinen Tech-Gedanken zurück, bis das andere Match kommt. Genau, weil Tech ist ja.
Stimmt, da kam ja noch was zwischen. Das habe ich schon wieder vergessen.
Der Ulrich explodiert hier schon fast und du haust einfach dazwischen. Weißt du?
Es tut mir leid. Fair von dir. Es tut mir leid.
Nein, die Tech-Geschichten, die kommen ja nachher. Aber nee, das Match, was dazwischen war, das war, ja.
Das war genau das, was wir uns eigentlich davon versprochen haben, oder? Also das Match dazwischen war Big Cass gegen Enzo Amore.
Ach ja, gut.
Beide das war, wie gesagt, genau das, was wir uns davon erwartet haben. Das war ein etwas längerer Squash mit einer Promo vorweg von Enzo, mit einer sehr langen Promo gefühlt. Ich habe Leute gesehen, die davon sagen, sie fand es gut, ich bin, glaube ich, nicht so im Enzo Amore irgendwie der Zielgruppe drin. Ich weiß es nicht.
Sie war zu lang ein bisschen und das Geeierte mit Frankie und so, aber mein Gott, ich finde ein bisschen ernsteren Enzo Amore, das gibt ihm doch tatsächlich ein bisschen mehr einfach, wie diese ewig gleichen tollen Sprüche, die dadurch auch mit drin waren, aber so das bisschen, er hat jetzt den Ernst der Welt, den Schmerz der Welt muss er jetzt tragen, weil er verraten wurde. Das tut ihm auf jeden Fall doch ein bisschen gut. Ich frage mich trotzdem, wo der hingehen soll. Und bei Cass frage ich mich auch, was unter anderem halt an seinen Interviewqualitäten liegt. Der ist auch ein bisschen Der steht ein bisschen verloren da. Ich weiß nicht, ob sie den Split jetzt hätten schon machen sollen. Mir kommt es vor, als ob das jetzt eine schlechte Idee war.
Tja, ja, also da kommen wir vielleicht auch mal ganz kurz zu der Entwicklung von Big Cass. Wir haben ja jetzt in der nächsten Ausgabe haben wir ja das Thema Splits und da geht dann auch unter anderem darum, wie sich dann ein Charakter entwickeln sollte. Und man hat hier immerhin das getan, was ich immer propagiere. Man hat Big Cass sofort eine neue Musik gegeben und ein neues Outfit. So, und jetzt ist immer die Frage, wie findet man
ich,
das?
Ich wusste, dass du darauf eingehst und sagst, ich habe ja gesagt, das sollen wir machen.
Ich bin ein alter Mann, der so alte Männer machen sowas.
Ja.
Das habe ich damals schon gesagt. Ja. Nein, aber ich war, aber jetzt bin jetzt aber nicht überzeugt. Also ich fand den Entrance von Big Cass und auch die neue Musik und dann eben auch das Outfit nicht wirklich so atemberaubend, muss ich dazu sagen.
Der Entrance ist halt genauso austauschbar wie Big Cass als Big Man, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, ja, wenn man es böse formuliert, ja.
Ich finde ihn ja überhaupt nicht schlecht, aber er ist halt doch sehr austauschbar.
Der Vanilla Giant?
Ich fand seine, ich muss jetzt kurz mal alleine Tour, nachdem Enzo ins Krankenhaus gegangen ist, da hat er irgendwie mir mehr Persönlichkeit gehabt, wie jetzt, wo er eigentlich eine Persönlichkeit hat. Seine Persönlichkeit ist, ich bin ein, ich bin ein Arschloch, aber eigentlich habe ich ja recht mit dem, was ich sage. Es ist auch ein bisschen komisch, weil er ja eigentlich vieles von dem, was er sagt, stimmt ja auch irgendwo gefühlt. Aber trotzdem ist er halt da ganz böse. Und er ist halt einfach, ich habe es im Vorgespräch angesagt, man nehme einen anderen, miesgelaunten, großen Typen, der reden kann, dann hat man einen Baron Corbin. Und bei Cass fehlt es halt irgendwo an, auch an Aktionen. Cass hat keine Aktionen, die irgendwie, er hat einen großen Fuß. Er ist 7 feet tall. Und ich meine, Corbin hat 2, 3 Moves, die ich jetzt auch nicht, ich bin jetzt nicht der größte Fan von seinen tollen Moves, aber er hat halt wenigstens überhaupt welche, die seine sind.
Ja, und End of Days sieht auch geil aus, muss man dazu sagen. Gerade gegen Leute, die noch wirklich richtig einstecken können. Das ist ein guter Finisher. Und jetzt auch dieser Big Boot-Satz war jetzt auch hart aus, aber das Problem war, ich fand, also der Big Boot war dann die finale Aktion im Kampf zwischen Big Cass und Enzo Amore. Was mich aber gestört hat, dass man bei der Wiederholung so klar sehen konnte, wie sich Big Cass dabei aufs Bein klatscht. Damit es auch klatscht.
Ja, und also das Problem ist halt eben, und also ich finde ja inzwischen Baron Corbin wirklich gut und der kann halt reden, der hat halt eine definierte Persönlichkeit, einfach Arschloch, aber halt in einer Art und Weise, die cool kommt und nicht so ein Cass, der sich immer noch rechtfertigt, so quasi. Ach, also es ist schwierig. Ich gönn's ihm ja, wenn was draus wird, aber ich sag trotzdem, tradet ihn zu SmackDown und lasst ihn Ellsworth ins Krankenhaus schlagen und tut ihn mit seiner Tusse zusammen, dann wird's besser aus.
Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, wir sind jetzt alle nicht so angetan, auf jeden Fall von dem Debüt des neuen Big Cass. Also der Kampf war halt, wie gesagt, ein 5-minütiger Squash. Da hat Enzo Amore auch nur 1, 2 Hope-Spots bekommen, wo er sich dann mal wehren durfte. Aber da war jetzt nicht wirklich der Moment dabei, wo man gesagt hätte, der reißt das hier noch rum. Und ich glaube, deswegen können wir den Kampf auch relativ schnell irgendwie beiseite legen.
Wobei auch das Problem, ich sehe bei beiden nicht, was jetzt kommt. Außer, dass sie sich doch wieder noch länger in den Haaren liegen, was ich nicht sehen will, weil eigentlich war ja das Ergebnis klar. Bei Enzo keine Ahnung, was der machen soll und Cass stellt sich hin und sagt, ich möchte gegen Brock so ungefähr. Genau. Was? Und sie sagt, zieh eine Nummer, stell dich hinten an, da gibt's ein paar Leute, die uns A mehr interessieren und die B irgendwie auch nachvollziehbarer sind. Und was soll er also sonst machen?
Der hat eigentlich nichts. Wir haben ja letztes Mal schon drüber philosophiert, vielleicht kriegen wir doch den Battle of the Giants und die packen einfach alle großen Leute in ein gewaltiges Match beim SummerSlam.
Weiß man's? Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen.
Ja, aber da muss Big Cass nicht bei sein. Ich wollte den Four-Way
aber
dann
der ist groß.
Mit Samoa Joe, Lesnar, Reigns und Strowman. Und Big Cass, ey Gott, nee, der hat da nichts im SummerSlam Main Event zu suchen. Jetzt hör doch mal auf, ey.
Ja, den kann man aber wegfüttern. So wie halt auch bei dem, was war es, bei SmackDown, wo dann Bray gewonnen hat. Da war ja auch ein Corbin drin, der gefühlt vom Ruhm her noch nicht so groß war wie die anderen vier und hat trotzdem eine gute Figur hingesetzt. Hat davon profitiert, ja, sagen wir mal so.
Sorry, nee, da ist die Positionierung ist da nicht so weit. Er ist nicht so weit. Irgendwie um den Titel da jetzt beim SummerSlam antreten zu lassen mit ich trau's der WWE zu, aber das will ich nicht sehen.
Don't hinder the Cass.
Ja,
wie auch immer.
Don't
also,
pass the Cass, ja.
Oh ja, stimmt eigentlich. Das wäre doch, siehst du, don't pass the Cass. Da hast du schon einen perfekten Spruch. Ja.
Ja, so. Die Bewerbung an das WWE Writing Team ist raus übrigens. Also, es läuft.
Also, das müsste eigentlich schon reichen für die.
wenn Sparkle Crutch als Arbeit irgendwie hervorzeigbar ist, dann don't pass the cast auf jeden Fall auch. Finde ich. Das nächste Match ging dann um die WWE Raw Tag Team Championship und war ein 30-Minute Iron Man Match zwischen den Champions Cesaro und Sheamus und den Hardy Boys. Und da haben wir ja schon vorher so ein bisschen Zweifel gehabt, ob die Hardys das durchstehen, so rein von der Ausdauer her, aber de facto ist es meiner Meinung nach ein ganz gutes Match geworden und vor allem sehr überraschend mit sehr dominanten Sheamus und Cesaro, gerade in der ersten Hälfte des Kampfes, wo die mal eben dazwischendurch auch 2-0 und dann später eben 3-1 geführt haben. Das war schon ordentlich und dann die letzten 10 Minuten, da wurde dann richtig Gas gegeben. Also mir hat der Kampf Spaß gemacht, so im Großen und Ganzen, auch wenn das Ende ein bisschen merkwürdig war. Also den letzten Pinfall habe ich nicht verstanden, weil da habe ich den Wechsel nicht gesehen. Aber so insgesamt war das schon ein Kampf, der mir auf jeden Fall Spaß gemacht hat. Ich weiß, dass hier so ein bisschen andere Ansichten im Raum stehen. Ich glaube, Ulrich war da, glaube ich, an vorderster Front.
Was? Nö. Ich fand das Match nicht... Es ist nicht allzu viel davon an mir hängen geblieben. Also dafür, dass es eine halbe Stunde gedauert hat, habe ich wirklich nur so punktuelle Erinnerungen. Es kann sein, dass ich da zwischendurch schon wieder abgeschwächelt bin in der Nacht. Aber ich fand den Anfang sehr originell mit dem ersten Pin. Der war gut. Der war cool. Ich fand das im Nachhinein sehr, sehr interessant, wie sie es doch geschafft haben, das Timing so hinzubringen, dass er im letzten Pin die Glocke schlägt und dass es nicht um 1-2 Sekunden verbocken. Das war gut. Ich habe sehr gestaunt, wie man es schafft, sich so den Schädel aufzuschlagen bei einer koordinierten Aktion, weil das ist ja offensichtlich passiert bei, wo sie beide auf Sheamus draufgesprungen sind.
Genau. Da haben
sie
bei dem Elbow auch noch. Ich habe es auch nicht verstanden, wie das geht, aber
da hat dann geht's. Ja, Matt offensichtlich ganz ordentlich was mitgenommen. Und ich glaube, dass vielleicht der Schluss deswegen alle ein bisschen durcheinander kommen sind, weil der halt einfach blutet hat wie ein Ochs. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob man es jetzt im Netzwerk immer noch sieht oder ob sie schwarz-weiß gegangen sind. Das Video auf YouTube ist schwarz-weiß, das habe ich gesehen. Jemand blutet, wir machen das Bild schwarz-weiß.
Man sieht es noch. Ja. Ich lasse gerade den Pay-Per-View nochmal ohne Ton nebenher laufen und da hat bei Hardy auch geblutet.
Ja, also dass da vielleicht alle ein bisschen durcheinander gekommen sind und deswegen auch dieser letzte Tag, Cesaro, der aktive Teil des Teams ist, dass das deswegen ein bisschen Kuddelmuddel gab. Ich kann also über sonstige Details des Matches gar nicht so viel sagen. Ich weiß nicht, ich habe es schon mitbekommen, aber nicht so wirklich. Und deswegen war es wohl... Also es gibt nichts, über das ich mich aktiv aufregen musste, das immer schon mal positiv ist.
Ja, nee, also ich war halt überrascht erstmal über die Dominanz, die halt eben Cesaro und Sheamus gerade innerhalb der ersten Viertelstunde gezeigt haben und dann eben, ich finde, man hat eine gute Dynamik gefunden, um halt eben diese Dominanzphase dann zu überbrücken und sozusagen in eine Hardy Boys Aufholphase irgendwie überzuleiten. Das hat für mich gut funktioniert, vor allem, weil die Hardys dann einfach auf ihre alten Stärken wieder zurückgesetzt haben, also dann haben sie einfach die typischen Tag-Team-Manöver gezeigt, die sie halt groß gemacht haben, auch diese Aktionen, wir haben es gerade gesagt, wo sich Matt Hardy verletzt hat. Früher war das übrigens eine Kombination aus Splash und Legdrop, anscheinend, ich glaube, Matt Hardy ist inzwischen nicht mehr in der Lage, dass er halt so weiter Legdrop springen kann, deswegen ist es ein Elbow-Drop geworden und da hat er sich ja dann die Augenbraue aufgeschlagen, ganz fies. Ansonsten, ich finde es ohnehin sehr lustig, dass jetzt, glaube ich, das war der dritte Kampf von den Hardys gegen Cesaro und Sheamus und das war das zweite Mal, dass irgendeiner der Hardys mit einer fiesen Verletzung da rausgegangen ist. Ne? Beim ersten Kampf war es der abgebrochene Zahn von Jeff Hardy und jetzt beim dritten Pay-Per-View-Kampf ist es dann eben eine riesen Platzwunde.
Ja, wobei die war ja selbst verschuldet. Der Zahn, das war halt, da war ja Fremdeinwirkung im Spiel, aber das hier hat er sich selber zuzuschreiben.
Ich weiß es nicht, ich konnte es nicht erkennen, wie er sich verletzt hat. Das war halt so, der ist halt da drauf gesprungen auf einmal halt, du hast gemerkt, dass er sich sofort an die Augenbraue gefasst hat. Weiß nicht, ob er vielleicht...
Also ich hatte den Eindruck, dass Jeff irgendwie zu nah dran war vielleicht, aber ich meine, Sheamus kann ja eigentlich nichts gemacht haben, der lag am Boden. Der war halt das Objekt, auf das gesprungen wurde. Was soll der schon anstellen, dass er dem... Der hat ja neben den jetzt gegen Stirn kaut irgendwie, also es war ein bisschen kurios. Ein
bisschen merkwürdig. Chris, wie hast du den Kampf wahrgenommen?
Ich habe ihn sehr gut wahrgenommen. ich fand ihn halt durchgängig unterhaltsam. Klar hat er seine langsameren Phasen oder so, aber gerade die letzten 10 Minuten haben halt Bock gemacht. Und ich fand auch den Start halt ins Match super. Cesaro, dieses Schwein, legt Matt Hardy einfach mal eben ab. Sheamus verpasst ihm den Bro-Kick. Zack, erster Fall. Fand ich super. Und ja. Der Kampf hat eigentlich eine recht schöne Geschichte erzählt. Und deshalb finde ich das nämlich auch passend, dass jetzt die Broken Hardys kommen könnten. Eben diese Dominanz hast du ja auch gerade schon angesprochen, die Sheamus und Cesaro hatten. Sie haben sich so viele fiese Tricks einfallen lassen und waren dann auch gleichzeitig noch so gut in dem Kampf, dass man gemerkt hat, die Hardys kommen mit ihren alten Methoden, eben mit ihren alten Manövern, die sie groß gemacht haben und wo die Leute immer noch drauf abgehen, kommen sie aber trotzdem nicht mehr gegen dieses junge Team an. Da muss jetzt was passieren. Und was sollte anders passieren als eben eine Veränderung im Charakter und dann die Broken Hardys? Und ja, von daher fand ich den Kampf selbst, also alleingestellt den Kampf, fand ich sehr unterhaltsam. Sollte dieser Kampf mit der Geschichte, die er erzählt hat, dann auch noch in puncto Story auf etwas hinführen, dann hätte die WWE oder das Kreativteam in der WWE tatsächlich nochmal was richtig Gutes geleistet.
Also ich, storymäßig denke ich mir gerade, ich habe mir jetzt gedacht, wir haben ja alle gedacht, dass eigentlich wohl eher die Hardys gewinnen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Ja.
Weil halt ja Sheamus einen Film drehen muss und so weiter. Wie viele Face-Teams gibt es eigentlich bei Raw aktuell noch?
Ach, immer solche Fragen, weiß ich nicht, aus dem Kopf.
Also spontan fallen mir, also ich meine, sie haben ja Golden Truth, gibt's nicht mehr, die hätten mal als, das war Kanonenfutter, aber wenigstens Face. Dann hast du natürlich Enzo und Cass waren Face, die gibt's auch nicht mehr. Wen haben wir jetzt also noch? Wir haben diese zwei Teams, wir haben Revival irgendwann wieder, definitiv kein Face-Team. Und wir haben so zwei Glatzköpfe, die auch mal angeblich ein Team waren, die sind auch keine Face.
Heath Slater und Rhino kannst du aber in Übergangsfäde
ja, Heath Slater und Rhino haben wir noch.
Erstmal gegen die stellen.
Die könnte man jetzt... Okay, die gäb's theoretisch auch noch, weil gegen wen sollen jetzt eigentlich Sheamus und Cesaro eigentlich überhaupt rankommen, wenn, weil Heel gegen Heel ist ja wohl unwahrscheinlich. Wobei
der Payoff wäre ja wieder gegen die Hardys. Und wenn du jetzt eine Übergangsfehde machst, Cesaro und Sheamus gegen Heath Slater und Rhino über die nächsten zwei Monate oder so, wo du das locker ziehen kannst, weil es halt ein sympathisches Team ist, wo auch die Leute drauf reagieren, in der Zeit kannst du halt die Hardys dann in ihr Broken-Gimmick packen.
Also ich könnte es mir vorstellen, aber das ist halt auch dann, das fühlt sich halt dann einfach nicht wertig. Klar waren Heath, Slater und Rhino waren die Smackdown-Tag-Team-Champions, aber die nimmt doch keiner für voll, auch nur in irgendeiner Form. Und also die haben keine wertigen Gegner jenseits der Hardys aktuell.
Sehe ich auch so.
Und dann wobei mir auch natürlich dann eingefallen ist, also die Revival laufen außen vor, weil die halt verletzt sind, aber die waren ja involviert wenigstens als, ihr wart die Verdächtigen bei Cass und Enzo, aber The Club ist irgendwie verschollen gegangen, ist da einer verletzt gerade?
Nö, aber ich glaube, die spielen einfach gerade keine Rolle in den Planungen.
Dann habe ich mir auch nämlich gedacht, es gibt noch jemand, der keine Rolle in den Planungen für diesen Pay-Per-View gespielt hat, aber auch gleich überhaupt gar keine.
Du meinst Finn Bella?
Ja. Den mal auch, und der Drifter war ja auch nicht da, aber gut, also wenn sie mit ihm und dem Drifter nichts anfangen wollen, wie wäre es, wenn man dann halt doch das, was alle dauernd immer schreien, macht halt den scheiß Club wieder auf, aber halt mit Finn Balor und den zwei Glatzis, und schon hast du ein Stable, wo die Leute wahrscheinlich sogar jubeln würden, dann sind sie quasi per se doch irgendwo facig angehaucht und schon hast du wieder was.
Ja, nur weil die Leute jubeln, sind die aber immer noch kein Face, das
ja, ist ich ja, sag ja facig angehaucht, ich meine, das ist ja
Leuten, die da rumrennen, also... Ich weiß
aber
nicht.
Die würden die Leute wahrscheinlich, ja, natürlich. Wie gesagt, das ist ja alles wischiwaschi. Man sieht ja andere Fäden auch, wo die Face- und Heel-Alignment überhaupt nicht mehr hinhaut. Eigentlich. Aber wenigstens hätte ich die dann mal irgendwie beschäftigt und sie hätten mal einen Nutzen und auch, ach, es ist alles ein bisschen komisch.
Ich wundere mich. Tag Team Division ist eine Baustelle halt eben bei Raw, das merkst du halt eben auch. Ich wollte gerade sagen, warte mal ab, bis Braun Strowman und Roman Reigns den Respekt füreinander entdeckt haben, nachdem sie sich irgendwie gegenseitig umbringen wollten und dann gemeinsam als Babyfaces auf die Jagd nach dem Tag Team Title geht.
Die Boah, Brothers of Destruction das, quasi, das, jawohl.
Du machst mir gerade wieder Angst, Olaf.
Wobei mir bei Raw die Leute, die verloren gegangen sind, fast nicht so viel auffallen wie bei SmackDown, wo ich mir auch denke, Ty Dillinger gibt's aber schon noch, oder? Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Hin aber, und wieder gibt's den auch noch mal, ja.
Ja, aber kurios, mit so einem Einstieg und dann nach zwei Wochen war er weg, so ungefähr. Aber nee, also ja. Das, die Tag-Geschichte ist alles sehr merkwürdig. Ich meine, dass Cesaro immer noch einen Titel hat, da freuen wir uns ja alle drüber, denke ich mal, aber es ist alles ein bisschen merkwürdig.
Das stimmt, ja. Aber damit können wir auch dann, glaube ich, diesen Abschnitt des Pay-Per-Views abschließen irgendwie. Also es war ein guter Kampf, der hat Spaß gemacht und jetzt wird es eben dann spannend sein zu sehen, wie es dann weitergeht. Weiter ging es dann auf der Card mit dem WWE Raw Women's Championship Match zwischen Sasha Banks und Alexa Bliss. Und ich fand erstmal, dass die beiden ja auch echt eine undankbare Position hatten, finde ich. So die Crowd so nach einem halbstündigen Match ist eigentlich dann erstmal so ziemlich müde irgendwie und angestrengt. Aber ich finde, sie haben es dann trotzdem irgendwie ganz gut hinbekommen und haben auch eine ganz gute Geschichte innerhalb des Kampfes erzählt und haben einfach, wie ich fand, ein schönes Damen-Match irgendwie abgeliefert. Das war jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, da kann ich mich in 5 Jahren noch groß dran erinnern, aber das war ordentlich, das war gut durchgeführt. Alexa Bliss wieder mit ihrem ich habe mir den Arm gebrochen Spot. Ich fand, das war ein besserer Füller nach diesem Tag-Team-Title-Match, als ich das gedacht hätte, weil ich habe gedacht, die beiden Damen gehen da einmal komplett unter. Also Chris, wie war das bei dir?
Ich sehe es genauso wie du. Ich fand auch, das war ein unterhaltsames, gutes Match, wo beide ihre Rollen einfach gut gespielt haben. Das hat einfach gut zusammengepasst, obwohl sie in vorherigen Matches, die sie miteinander hatten, nicht die allermeiste Chemie hatten, wie ich fand. Das ging diesmal einfach gut auf. Gerade Alexa Bliss in ihrer, ja, in ihrer Fiesheit macht jedes Mal richtig, richtig Laune. Also dieser Armspot ist einfach großartig. Und ihre Mimik halt dazu, ne? Also da macht sie so ziemlich jeder anderen Dame im Roster was vor. Und ja, das ich fand's echt unterhaltsam, nur wie es halt zu Ende gegangen ist, war halt ja typisch WWE, wir müssen die Fehde noch ein bisschen ziehen und deshalb.
Hatte ich das nicht gesagt eigentlich bei unseren Tipps? Hatte ich nicht gesagt, dass irgendwie Alexa Bliss am Arm verletzt und dann raus oder sonst irgendwas?
Ich glaube, du hast irgendwas gesagt, dass sie sich auszählen lässt, ja?
Ja, krieg ich ein Sternchen oder so.
Ja, Lob für dich, Olaf. Du hast auch mal recht gehabt.
Genau, ansonsten, wenn ich schon sonst kein Recht habe. Ulrich, wie hast du denn speziell das Ende gesehen und das, was dann nach dem Abläuten passiert ist?
Ach, ich habe mich primär einfach gefreut, dass Alexa Bliss immer noch Champion ist. Die Goddess ist immer noch die Goddess, wie Corey Graves so schön sagt. Ich bin halt auch kein Sasha Banks-Fan. Das hilft dann natürlich, dass man sich für Alexa freut. Ich fand den Schluss. Also die Frage ist, wie geht's jetzt weiter damit? Ich fand eigentlich interessant und es gibt ja die These, dass jetzt hier vielleicht ein Doppelturn vorbereitet wird. Das glaube ich nicht, weil eine Alexa zum Face zu machen, wie soll das? Das viel zu früh, dauert ewig. Ich meine, eine Sasha umzupolen auf Bitch quasi, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil die hat auch hinten nach, auch wenn hier ich immer der Einzige bin, der die Talk-Geschichten anschaut, Sasha Banks hat in der Talk-Runde, ich finde nicht, dass sie die beste Talkerin ist, absolut nicht, aber was die über Alexa vom Stapel gelassen hat, das war schon ganz ordentlich. Also die hat sie schon echt ordentlich niedergeschwafelt. Das war ganz cool und halt auch so richtig bitchig eben. Nö, also ich fand auch der Face greift von hinten den rechtmäßigen Titelträger an und haut ja einfach von hinten drauf. Das ist natürlich zutiefst unfair und verabscheuungswürdig. Und dass er am Schluss dann, also ihren komischen Doppelknie-Hüpf-Dingsens, den Move finde ich blöd, aber hat irgendwo gepasst.
Ja, ich hab mir da echt Sorgen gemacht, dass die sich ja sonst was bei bricht irgendwie. Ich finde diese Aktion extrem gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann noch so außerhalb des Rings. Und sie ist ja auch eigentlich ein Stückchen zu hoch gesprungen irgendwie. Sie hat Alexa ja gar nicht auch mit den Knien richtig erwischt. Das war ja eher sowas wie eine Thesh Press dann im Endeffekt. Ich finde diese Aktion, das schreit irgendwie danach, dass das Ding einmal schief geht und dann sehen wir Sasha Banks für ein halbes Jahr nicht wieder. So,
ja, meine Meinung. Wundert mich nicht. Ich denke mal immer die armen Leute, die das Ding nehmen müssen, weil hier dann die Alexa hat es ja auch offensichtlich nicht ganz so gut erwischt.
Stimmt, ja, am Platz, wenn du eine
zwei,
gehabt oder so.
Ja, wenn du zwei Knie ins Gesicht kriegst, dann passiert halt sowas auch vielleicht mal. Also das ist, ich finde, es sieht weder besonders toll aus, noch ist es besonders gesund. Also doofer Move irgendwo. Aber also ich bin mit dem Match an sich, ich fand es angenehm. Es war kurzweilig genug für die Länge. Es waren ja doch fast 12 Minuten.
Ja.
Das Ende, na gut, ich meine, vielleicht fände ich das Ende weniger unsprickelnd, wenn es nicht die Usos letztens auch schon mal gehabt hätten, in so ähnlicher Form, sich einfach mal auszählen lassen, wenn es auch nicht ganz so, so provokativ war, aber an sich fand ich es gut, also mir hat es gefallen.
Passt auch zum Charakter, finde ich, also, ja. Und da habe ich auch gar kein Problem mit, dass man die Fehde noch ein bisschen zieht, die beiden haben jetzt erstmal gezeigt, dass die gut auch ein schönes, Title-Match gegeneinander arbeiten können. Und jetzt kann man da mal sehen, dass man da noch ein bisschen mehr Feuer reinbringt, weil gerade diese Szenen zum Ende haben wir dann noch mal so ein bisschen die Emotionen entfacht. Und da, ich glaube auch, dass man da irgendwas Richtung Stipulation beim nächsten Mal machen wird und hoffentlich nicht wieder so eine Bullshit-Stipulation wie irgendwas on a pole. Ja. Also das wollen wir nicht mehr sehen, sondern irgendwie von mir aus macht daraus ein Streetfight oder sonst irgendwas. Und dann kann nämlich Sascha auch vielleicht mal ihre härtere Seite zeigen. Also das haben wir ja damals gesehen. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, Ulrich. Also Sascha kann auch sehr gut die harte Seite irgendwie da raushängen lassen. Und ich erinnere nur daran, wie Sascha Banks damals die gute hier Baileys Edelfan Izzy damals zum Weinen gebracht
hat. Boah, das war super.
Ja,
das war. Naja. Ich habe hier, bevor wir ins nächste Match hüpfen, auch hier wieder, ich sollte mir meine Notizen nicht einfach weglegen. Seit wann ist eigentlich Cesaro der Swiss Cyborg?
Seitdem er böse ist.
Ach so, also es ist mir diesmal das erste Mal aufgefallen, dass er der Swiss Cyborg ist und nicht mehr der Swiss Superman.
Ja, nee, ich mal gedacht, ist wirklich so, seitdem er zum Heel geturnt ist. Also seitdem die beiden gegen die Hardys geturnt sind, ist er nicht mehr der Swiss Superman, sondern der Swiss Cyborg. Mir ist das schon vorher aufgefallen.
Es gibt ja auch den Cyborg Superman schließlich. Ganz, ganz wichtig. Also es gibt tatsächlich ja den Anti-Superman, Cyborg, bla, whatever. Das kann man ja in der Fernsehserie oder in den Comics logischerweise. Ich fand es bloß ein bisschen kurios, weil ich meine, ich habe mir erst gedacht, hat da DC irgendwie mal angeklopft und gesagt, Leute, finden wir jetzt, oder, aber gut, ich finde Swiss Cyborg eigentlich auch ganz okay, kein Thema.
Ich glaube eher, dass Superman halt für was Gutes steht und Cyborg halt irgendwie für was zerstörerisches, Böses. So.
Superman dürfen nur ehrenhafte Samoaner implementieren. Das ist zwar ein Move und kein Mensch, aber macht ja nichts.
Genau, das stimmt. Lass mal zum nächsten Mensch irgendwie Match springen, weil das war für mich eigentlich so der Tiefpunkt des Events. Also, wie befürchtet eigentlich. Wir haben schon häufig gesagt, dass die Fehde zwischen The Miz und Dean Ambrose endlich mal beendet werden sollte. Und holla die Waldfee, also dieser Kampf hat es dann auch mal wieder gezeigt, dass es echt niemanden mehr interessiert. Also diese Fehde ist halt durch. Um das nochmal aufzuklären hier, also gab es dann das Match um die WWE Intercontinental Championship zwischen The Miz, begleitet von Bo Dallas und Curtis Axel, der Miz-Tourage, und seiner Frau Maryse gegen Dean Ambrose. Und ich fand, das war so ein Durcheinander, das hatte keine Struktur, das war langsam, das hat auch keine richtige Geschichte. Und am Ende hat halt The Miz gewonnen, aber ich habe mich tierisch gelangweilt beim Kampf. Also Ulrich, wie war es bei dir? Das wäre für mich der Moment gewesen, glaube ich, wo ich entweder ins Bett gegangen wäre oder eingeschlafen wäre.
Ich habe einfach mich auf das Positive dieses Matches konzentriert. Zum einen.
Maryse die ganze Zeit angeguckt.
Naja, also positive Sachen dieses Matches. Der richtige Sieger, logischerweise. Ambrose hat was aufs Maul gekriegt. Ambrose macht seinen dämlichen Ich lass mich ins Ring fallen Move und wird dann von der Mistourage rauszogen dabei. Das war sehr schön. Und ja, und der Miz hat gewonnen. Was mich interessiert, ich habe ja diese Mistourage-Geschichte auch wieder nur oberflächlich mitverfolgt. Natürlich aus Marine 5, den ich ja gesehen habe. Da sagt Miz übrigens auch hier wieder, Miz hat hinten nach im Talk hat er auch René Young gut an die Wand gefahren, was ja auch sehr schön ist, weil ja hier Real Life mit Nice spielt. Da hat er gesagt, und wer hat das Match verloren? Und wer hat das Match verloren? Sie sagt, das Universum. Er sagt, nee, wer hat das verloren? Sie sagt, Dean Ambrose. Und der so, ha, ha, ha. Fand ich sehr gut. Er erklärt auch, wieso er der große Wohltäter ist, logischerweise, weil er ja die zwei aus dem Nirvana geholt hat. Und Bo Dallas sagt auch korrekterweise, das letzte Mal, dass er in einem Pay-Per-View war, ist 2 Jahre her. Aber ich wüsste gerne, warum sieht Bo Dallas so aus, mehr oder weniger wie im Film, wo er ein böser Biker war, und wieso hat aber Curtis Axel einen Anzug an?
Keine Ahnung, weil sich Gegensätze anziehen, ich weiß es nicht.
Also das finde ich ein bisschen kurios, dass die als Mr. Rush so, der eine schaut aus wie der Manager und der andere wie der Roadie, also dass die nicht beide irgendwie halt so wie die Edgeheads damals, die waren ja auch einigermaßen aufeinander abgestimmt optisch. Also das Match an sich war halt, da ist ein Ambrose drin, dann ist das Match automatisch langweilig. Was soll man sonst machen?
Ja, das stimmt nicht. Ich fand die letzten Matches von den beiden echt gut, aber dieser Kampf, der war halt für mich einfach total durcheinander und da fehlte irgendwie ein roter Faden drin, auch dass ständig Ambrose irgendwie rausgerannt ist, um einen von den beiden da aus draußen umzukloppen, das ging mir total auf den Keks. Du hast gar keine Struktur in dem Kampf. Das fühlte sich einfach für mich wie ein längeres Segment in ein Match verpackt an. Also das war ganz merkwürdig. Chris, tu was.
Tu was. Meine Meinung zum Match oder was?
Ja.
Langweilig, unnötig, Ambrose. man braucht es einfach nicht. Ich fand das letzte Match von ihnen beim Pay-Per-View, welcher war das nochmal? Welcher Raw Pay-Per-View war hier vor? Hilf mir, Olaf.
Payback?
Payback, ja, ich glaube. Das letzte Match zwischen den beiden fand ich überraschend gut. Und hier, das hier war halt wirklich sehr langweilig, langsam.
Extreme Rules war es. Es war
Oder
Extreme
Extreme Rules,
Rules.
genau, ja. Ja, wie du schon sagtest, da fehlte Struktur, da fehlte einfach ein vernünftiges Pacing. Man kann nur hoffen, dass diese Fehde jetzt wirklich zu Ende ist und nicht noch irgendwas beim SummerSlam kommt.
Ja,
Bitte,
so.
bitte gib The Miz neue Gegner und nicht wieder Ambrose. Ambrose kann sich gerne mal 2 Monate frei nehmen, kann seine Hochzeitsreise nachholen oder so. Auf
Das
jeden
habe ich, glaube ich,
Fall.
auch schon
Ja,
gesagt. Ja, das.
bitte lasst ihn irgendwie mal so ein bisschen aus den Shows raus, dass er mal ein bisschen, ja, dass er einfach mal ein
Eigentlich.
bisschen Energie tanken kann und sich wieder motivieren kann.
Eigentlich
Ja.
hätten wir ja jemand, der Zeit hat, aber den haben sie ja quasi schon mehr oder weniger ein, zwei halbe Feuds aufgehängt. Aber da, dass wir an der Stelle jetzt einen Finn Balor reinstecken, das wird sicher nicht, würde niemandem wehtun. Dann hätte halt der
Fände ich auch
Drifter Pech
gut.
gehabt, aber den kann man sich auch mit jemand anders verkoppeln. Ja.
Ja, dann soll er den Drifter halt einfach mal in einem vernünftigen Raw-Match weghauen und
Ja, oder der Drifter
dadurch Number One
gegen
Contender
Enzo.
werden.
Das. Drifter und Enzo wäre zum Beispiel auch eine Idee. Dann kannst du einen Drifter hochziehen und die sind ja auch charaktertechnisch einigermaßen konträr. Der eine ist halt der coole Original G und der andere ist so der, ja, was auch immer ist, der Drifter halt. Also da wäre, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ein Finn Balor, gegen den ich nichts habe, aber der halt auch für meine Empfindung nicht der beste Mann am Mikro ist, ob der dann nicht von Miss einfach rund geredet wird, aber. Es wäre auf jeden Fall mal was Frisches.
Das könnte ihm aber auch
Ja.
helfen, mit so jemandem in der Fehde zu sein, der es halt auch eben, der Promos tragen kann einfach.
Ja.
Also wäre mir lieber, als wenn er gegen Big Cass ginge oder so. Stell dir das mal
Ja,
vor,
aber
das wäre ein Promo-Duell.
das wäre furchtbar. Aber es muss ja auf jeden Fall, muss ja halt irgendwas passieren. Aber ich befürchte halt eben, so wie dieser Kampf gelaufen ist, also Ambrose gegen The Miz, dass diese Fehde noch
Ja,
weitergeht.
das
Ich sehe
befürchte ich
da irgendwie
auch.
ein blödes Cage-Match oder irgendwie sowas, wo halt die anderen nicht eingreifen können.
Boah,
Oder sogar was ganz Dämliches, ein 3-on-1-Handicap-Match.
Ambrose und Cage Match. Erinnerst du dich an dieses
Ja,
grauenhafte
ja.
Cage Match gegen Chris Jericho?
Da waren
Yes, Timo.
Reißzwecke. Reißzwecke.
Boah, war das Kacke.
Reißzwecke. Ja, aber die Reißzwecke waren sehr prägnant.
Ja, es war
Ja, aber das war auch
trotzdem
das Einzige.
langweilig und viel zu lang.
Und Mitch.
Ja, genau, die Topfpflanze.
Richtig.
Naja.
Nein, also
Decken
es.
wir ganz schnell, glaube ich, hier lieber einmal den Mantel des Schweigens über diesen Kampf, weil der war nicht gut und es wird Zeit, dass die beiden neue Gegner bekommen,
Ja,
glaube ich.
wir könnten hier mal kurz ansprechen, wir spekulieren hier und hoffen, dass was passiert. Es kann natürlich sein, wenn der Podcast veröffentlicht ist, war Raw schon, aber wir haben Raw noch nicht gesehen. Deswegen hier der Hinweis, wenn wir also völlig an den glorreichen Plänen der WWE vorbeireden, die schon gesagt wurden, dann liegt das halt einfach am Timing. Aber wir sind sehr optimistisch, dass wir bessere Ideen haben.
Ja, das
Das
sowieso.
stimmt. Genau, wir nehmen den Podcast Montagabend auf, also sprich Montagabend erscheint natürlich dann auch Raw, aber der erscheint natürlich dann erst am Dienstag Vormittag. Aber das wisst ihr ja auch. Also wer uns ja auf den Social Media Kanälen folgt, der weiß das oder die weiß das. Und wir haben das ja auch entsprechend kundgetan. Damit würde ich sagen, kommen wir mal zu den beiden Main Events des Abends. Und da hat WWE, wie ich finde, auch ganz gut abgeliefert. Also den Anfang machte dann das Match zwischen Braun Strowman und Roman Reigns. Und wir wissen alle, das war ein Ambulance-Match. Und fast spannender, wie ich finde, als das Match an sich war. Das Match an sich war halt die übliche Schlacht, die sich die beiden geliefert haben. Sprich, die haben sich da fröhlich am Laufenband durch die Gegend geworfen, gegenseitig und irgendwo gegen. War aber eigentlich das, was dann danach kam. Aber lass uns erstmal ganz kurz das Match an sich besprechen. Ulrich, wie fandest du das Ambulance-Match?
Ich fand, das Match war jetzt nichts, was man nicht irgendwie schon gefühlt schon mal gesehen hatte. Es war ordentlich, ordentlich krachig. Sie haben sich ordentlich drauf gegeben. Ich fand, also, ja, und dass halt mal wieder irgendjemand gegen den Krankenwagen geschmissen wird, okay. Also es war, ich fand das gut. Also mir hat es gefallen soweit. Ich fand das Match per se auch ganz gut. Ich fand den Schluss gut. So dieses Edge-Badge, da wird nicht einer plattkauen, bis er nicht mehr aufstehen kann, sondern er wird halt ausgetrickst. Das fand ich eigentlich ganz witzig. So, hoppla, da geht der Spear, nein, Tür ja. zu, das war's, Edge Badge. Das fand ich gut. Ich muss sagen, ich fand so ziemlich alles, was danach kam, ganz furchtbar.
Auch was?
Ich fand's schlimm. Ich fand's schlimm.
Also, okay, warte, lass uns ganz kurz noch, bevor du gleich hier deine Tirade loslässt, die ja garantiert kommen wird. Ich muss sagen, ich finde, dass dieser Kampf hat halt so verschiedene Phasen gehabt. Also das fand ich eben auch schon ganz interessant. Also du hattest ja, am Anfang war ja Braun Strowman super dominant und ich fand diesen Moment total cool, als Roman Reigns den Stuhl genommen hat und irgendwann Braun Strowman gesagt hat, ey, leck mich mit deinem Stuhl, ne? Und jeden Stuhlschlag einfach geblockt hat und gesagt hat so, nee, mit mir nicht, ne? Also das fand ich einen super geilen Moment. Aber man hat halt hier auch schon gemerkt, dass WWE ist sich bewusst darüber, dass Braun Strowman in dieser Fehde das Babyface ist und dass der ist, der vom Publikum bejubelt wird. Und deswegen bekommt Braun Strowman auch solche Spots. Das gab's halt vorher eben nicht, ne? Und auch diese Geschichten, Braun Strowman war ja schon in diesem gesamten Kampf hindurch eigentlich der Unzerstörbare. Das muss man auch mal ganz klar so sehen, ne? Also, Chris, gerade so gegen Ende hin, war ja eigentlich Braun Strowman auch mit dadurch, dass er dann eben durch die Wand gegangen ist, war er doch eindeutig der zumindest der körperlich kaputtere war, oder?
Ja, eigentlich schon. Aber Roman wollte ich schon sagen. Braun wurde halt auch wieder so kräftig in diesem Kampf verkauft. Also allein jetzt der Anfang des Matches, wo Roman ihm ausweicht, verpasst ihm eine und Braun schubst ihn einfach weg und er kegelt ihn durch den kompletten Ring. Also sie versuchen ihn wirklich so verkaufen, dass er Bärenkräfte hat und deshalb Roman Reigns eigentlich genauso am Ende ist. Also so habe ich es persönlich wahrgenommen. Aber ja, er hat am Ende ordentlich einstecken müssen mit dieser Videowand, obwohl ich sagen muss, als Roman ihn das erste Mal dagegen geschubst hat, oder Braun ihn, ich weiß es jetzt nicht mehr, erst, wo der dagegen geschleudert wurde, das ganze Publikum so, wow, und dann haben sie gesehen, dass es eigentlich vom Material her fast so ist, als würde da ein Teppich hängen oder so, dass das einfach so, ja, so weggeschubst wurde und alle so.
Das stimmt. Das ist mir halt auch aufgefallen, ja. Das sah halt nicht aus wie so eine massive, schwere Wand, sondern es war dann im Endeffekt, ja, wie du schon gesagt hast, so eine Leinwand
eigentlich. Ja, nur, ja, ne? Genau. So sah das dann eher aus. Und das Match an sich fand ich genauso unterhaltsam wie die letzten Schlachten der beiden. Also, ja. Ich bin ja auch ein Konnoisseur des technischen Wrestlings, aber so ab und zu mag ich es dann doch gerne, wenn zwei Schwergewichte sich einfach nur auf die Fresse hauen und durch die Halle prügeln. Ja. Und das können die beiden zusammen echt gut. Ich fand das Ende echt cool auch, wo Roman halt an ihm vorbeigespeert ist und dass Braun dadurch gewonnen hat. Alles, was danach passierte, ja, das hat eher Kopfschütteln bei mir hervorgerufen.
Ich seid ihr beide so Hater? Ich fand das mega lustig. Aber nichtsdestotrotz, ist ja gut. Ihr dürft mich gleich auseinandernehmen. Aber nichtsdestotrotz muss man auch mal sagen, dass Braun Strowman zumindest rein nach der Match-Statistik führt er jetzt auf einmal. Also der hat jetzt zwei klare Siege gegen Roman Reigns auf dem Konto. Und wer hat das schon?
Ja,
das
war aber, der Undertaker. Aber so klar war das hier jetzt auch nicht. Das war ja mit dem Finish, wie sie das gemacht haben. Und
ja,
im Endeffekt bleibt nicht hängen, dass Braun Strowman gewonnen hat, sondern dass Roman Reigns, unser aller Lieblings-Babyface, ihn umbringen wollte.
Genau. Hast du übrigens gesehen, dass es schon eine Petition dagegen gibt, dass man Roman Reigns bitte wegen Mordes anklagen sollte?
Habe ich nicht gesehen.
Ich habe es gerade eben online gesehen bei Twitter, auf change.org gibt es eine Petition, die du unterschreiben kannst, wenn du magst, damit Roman Reigns hinter schwedische Gardinen kommt.
Da gibt's doch, auf change.org gibt's, glaube ich, alles.
Vielleicht gibt's ja auch eine, dass Ulrich Steppberger hinter schwedische Gardinen kommt. Man weiß
Oh, es das würde ich unterschreiben.
Ja. also das Match war gut, der Schluss da. Ich habe ja auch nichts, also ich habe nichts gegenüber übertriebenen Unsinn hinten nach. Siehe, Braun Strowman kippt einen Krankenwagen um, in den er vorher Roman Reigns 15 Mal neigeprügelt hat, damals bei Raw. Das war übertriebener Quatsch, der aber gut inszeniert war. Für mich viel besser. Und das hier war einfach der Streitpunkt, der Face ist, der will jemand anderen umbringen auf sowas. Aber das war schon wieder zu viel Blödsinn, weil der fährt also mit voller Wucht rückwärts in ein anderes Ding rein und will den zermatschen. Steigt dann aber nach, mehr oder weniger unbeinert angeschnallt und nix. Der müsste ja auch viel mehr mitgenommen sein, ist dann auch einfach weg von der Szene. Ganz, also Roman Reigns war ja dann weg.
Fahrerflucht nennt man das. Weg. Fahrerflucht.
Und, ja, und auch, der war, ist halt abgehaut quasi, wie ein Feigling dann sinngemäß. Und dann machen die da stundenlang rum mit ihren so, komm, Braun, lebst du noch? Komm da raus. Irgendwie. Und dann super dieses unfassbar dumme Füller-Match, wo man auch bloß den Anfang 2 Sekunden lang sieht. Das tut mir leid für, ich meine, Heath Slater und Kurt Hawkins haben sich gefreut, dass sie ein bisschen Geld kriegen, weil sie jetzt einen Auftritt hatten wahrscheinlich. Aber dann lass das weg. Das war so...
Nee.
Doch, das finde ich doof. Dann bleibt drauf und erklärt den Leuten, wie furchtbar alles ist und bleibt bitte drauf.
Das zeigt, dieses Match, ich habe das jetzt auch schon mehrmals gelesen, dass Leute gesagt haben, so, oh ja, hier, das ist total respektlos, Heath Slater.
Ja, scheiß auf den Respekt, das sind ja bloß Clowns. Also gerade Kurt Hawkins. Aber ich fand's halt so
dämlich. Ja, nee, lass mich mal. Für mich ist das die ganz klare Begründung, ist daraus, dass Kurt Angle, unser aller Lieblings-GM, gerade so verzweifelt ist und nicht mit der Situation umgehen kann, dass er ganz spontan ein Match ansetzt. Und das hat man ja dann auch gesehen, dass Kurt Hawkins hat ja auch nicht seinen normalen Entrance gemacht. Genauso wie Heath Slater, der sich ja noch das Tape ums Handgelenk gemacht hat und ja auch beide, die wussten ja beide nicht genau, was da gerade passiert ist. Und dass dieses Match, dieses Filler-Match, das war auch gar kein Match, das war einfach nur um die aktuelle Situation zu umschreiben. Dieser Kontrollverlust der Autoritäten wurde eigentlich dadurch einfach nochmal unterstrichen. Das hatte nichts mit dem Filler-Match zu tun, das war gar nichts.
Nee, ich finde es einfach, für mich war das ein Ablenken von der Dramatik der Situation. Das hat für mich einfach das Ganze verwässert. Ich fand auch, das dauert viel zu lang. Jetzt stehen wir da doof rum, dann müssen wir mit dieser Jaws of Life oder wie die heißen, mit dieser Kneifzwange ewig und dann ist der natürlich auf Blut überstehend, Zug schminkt und wankt dann irgendwo rum und so und ist angeschlagen. Also mir hätte das besser gefallen, wenn hier nochmal wieder jetzt das Monster von Braun nochmal, wenn der irgendwie die Tür rausgetreten hätte.
Das habe ich auch erwartet, ehrlich gesagt.
Ja, du wartest ganz darauf, dass der nicht wartet, bis man ihm die Tür aufmacht, dass er jetzt so halb rausfallen kann. Hätte er nochmal gesagt, und jetzt so nach dem Motto, man erhöht nochmal den Einsatz mehr und Roman Reigns muss als Verzweiflungstat versuchen, ihn umzubringen, aber selbst das wirkt nur begrenzt. Das hätte viel mehr funktioniert. Und das wäre halt noch ein bisschen dämlicher gewesen, aber für mich hätte das mehr funktioniert wie, oh, jetzt Braun hat jetzt 10 Minuten gewartet, bis sie ihm die Tür aufmachen, damit er dann sagt, und jetzt lass mich alleine weggehen. Dann hätten wir dem halt ein bisschen und
er ist nun mal auch ein Mensch und muss auch irgendwie mal Schwachpunkte offenbaren und das brauchten sie
der
da
Mann
auch.
Kippt,
und auch
der
das
Mann
mit,
kippt einen
nein, jetzt lass mich doch auch mal ausreden nehmen.
Nein, der kippt einen Krankenwagen um, das ist ein Monster.
Ja, natürlich ist es ein Monster, aber du musst ihm ja auch Schwächen geben in für spätere Matches und sowas.
Er kann die Tür nicht aufmachen, wenn er Krankenwagen umschmeißt. Weil der Rahmen
ja, du hast ja auch gesehen, ist, wie er rausgebrochen kam. Er konnte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal stehen. Wie soll er denn die Tür eintreten? Ich fand das aber auch, das Filler-Match, da gebe ich auch Olaf recht. Ich finde nicht, dass das Ablenken der Dramatik war. Das war eher noch das Unterstreichen der Dramatik. Kurt Angle ist da hilflos, schickt die einfach eben raus und unterhaltet das Publikum. Und das war eigentlich recht clever gemacht. Denn was würde denn passieren, wenn es irgendwie einen echten Vorfall gäbe, dass sich jemand verletzt, dann versuchen sie schnell weiterzumachen, das Publikum davon irgendwie abzulenken. Mm. Von daher haben sie das eigentlich recht clever gemacht, finde ich.
Ich finde, das eine Mal, wo ich jetzt, wo Enzo platt war, das war ja echt. Da kam das besser rüber, so dumm es auch klingt, wie jetzt hier für mich. Aber da wurde auch nicht einfach so jetzt schnell weiter. Da hat man
ja
schon ein bisschen Luft gelassen, aber.
Nee, eigentlich wurde keine Luft gelassen. Sie konnten ja.
Natürlich, weil sie ihn erstmal aus dem Ring transportieren mussten.
Eben, sie mussten ihn halt raustransportieren. Da konnten sie ja nicht direkt welche rausschicken.
Für mich haben sie da die Luft vor allem weil der Pay-Per-View zu dem Zeitpunkt ja eh schon so lange gedauert hat, die komplette Dynamik rausgenommen vor dem großen Monster-Match am Schluss, plus es gab kein Follow-up, gar keinen, im Pay-Per-View selber nicht und hinten nach sitzt dann René Young mit dem Rosenberg da und redet über irgendeinen Scheiß, aber nicht über die skandalöse Geschichte, die da passiert ist.
Ja, das wenn kam sie da nicht auf YouTube, drüber geredet haben, finde ich das auch blöd, aber so an sich... Dass da dann noch nicht der Follow-up kommt, sondern erst bei Raw, das finde ich vollkommen okay.
Braun Strowman hat ja auch ganz klar gesagt, leave me alone, und Roman Reigns ist irgendwie gehightailed und ist irgendwie mit dem Auto Richtung Tijuana unterwegs.
Ja, aber also wenigstens ein bisschen was, dass jetzt Kurt Angle nochmal in irgendeiner Form irgendwas sagt, auch bloß 2 Sekunden lang. Also da hat es mir einfach komplett. Da haben sie mich verloren. Ich fand das saudoof. Tut mir leid. Also offensichtlich kann man sich ja drüber streiten. Mich hat das wirklich gestört. So gut ich damals diese völlig absurde Geschichte mit Roman Reigns wird 15 Mal von ihm von der Rampe geschmissen und dann kippt er das Auto um, was ja völlig bescheuert war. So gut das gewirkt hat, so schlecht hat es für mich diesmal gewirkt.
Okay, Chris, willst du dann noch was entgegnen? Mein Punkt haben wir ja schon klar
Nee, nee,
gemacht.
ich habe dir ja gerade bei dem Match da habe ich dir ja zugestimmt, an sich dir, dass Roman gerade als jemand, der eigentlich Face ist, dann versucht, den Gegner umzubringen, das fand ich halt auch seltsam.
Ich finde das gerade interessant,
Ja,
ehrlich
aber
gesagt.
pass auf. Wir sagen doch immer, wenn sowas passiert, das ist jetzt interessant. Was entwickelt sich da mit Roman? Und im Endeffekt entwickelt sich nichts. Und
Das stimmt.
vielleicht entwickelt sich jetzt was und es wird wirklich interessant. Möchte ich nicht ausschließen, aber ich bin da mittlerweile so abgestumpft, denn immer wenn ich gerade dachte, oh, das ist ja mal was Neues, jetzt kommt aber was, wurde es spätestens eine Woche später schon wieder beendet oder überhaupt nicht angefangen. Und
Ich weiß, was du meinst. Da haben wir auch letztes Mal
deshalb
drüber
glaube ich
gesprochen,
da
ja.
jetzt gar nicht mehr groß dran.
Das geht auch ein bisschen Hand in Hand mit dem Selling, in Anführungszeichen, mit der Wirkungskraft. Der Trigger quasi, der jetzt Roman Reigns zum Mörder mutiert ist, dass er verarscht worden ist. Nett, er ist umgeschlagen worden oder wieder halb totgeschlagen worden und jetzt muss er quasi im Adrenalinkick sich revanchieren. Nix, er ist reingelegt worden von dem anderen. Und das war der Auslöser. Das ist irgendwie auch so unverhältnismäßig. Also es ist nicht so, ich muss jetzt quasi ihn umbringen, bevor er mich umbringt. Nein, ich muss ihn jetzt umbringen, weil er mich austrickst hat.
Ja,
Das ist
weil
auch
der hat
irgendwie so doof.
gewonnen.
Ja, der hat gewonnen, weil er klug war. Weil er halt eben klug und geschickt reagiert hat und nicht sich aufs, ich muss dich erst zu Brei hauen, bevor ich dich dann reinschmeiß, sondern Edge Badge, ich trickst dich halt aus mit deinem depperten Spear. Und das lässt ihn so ausrasten, also er ist eigentlich ein Psycho und nicht so Notwehr. Das ist, ach.
Ja, aber das ist doch eigentlich gerade das Interessante. Ich finde, dass WWE hier gerade sehr clever, glaube ich, mit uns Fans spielt. Weil wir Fans tendieren dazu, doch wir Fans tendieren dazu, alles in Schubladen stecken zu wollen. Ich habe ja auch gerade bei YouTube mal eine schöne Diskussion darüber gehabt, wie Wrestler kämpfen und wer gut ist und wer schlecht und solche Sachen. Und diese Heel- und Face-Schubladen, das wollen wir immer ganz gern. Ich finde, dass WWE derzeit, gerade bei dieser Fehde mit Braun Strowman und Roman Reigns, das sehr clever irgendwie so ein bisschen ineinander fließen lässt. Also, na ganz klar, Roman Reigns mit dieser Aktion zum Ende hin, ganz klarer Heel-Move in Anführungsstrichen. Das haben wir aber andererseits zum
Der aber nicht
Beispiel
so verkauft wird von ihnen.
Nee, und auch von den Kommentatoren.
Es wurde ja noch gar nicht verkauft. Die Kommentatoren haben gesagt, Roman Reigns ist durchgedreht.
Ja, aber hinten nachher stand, wie gesagt, in der Talkrunde so, ja, da war halt was. Ach, guck mal, das ist aber irgendwie schon
Das
ganz
werden
schön
wir
viel.
schon. Die heben sich da was auf für Raw, bin ich mir sehr
Ja,
sicher.
aber
Und
ganz ehrlich, das ist dann, auch wenn sie jetzt diese Richtung gehen, das ist dann wieder für diese Fehde noch, weil die jetzt auch noch nicht ausgestanden ist. Und danach
ja,
ist
das
er halt
stimmt.
wieder der alte Roman Reigns. Ah, sorry, ich
Ja.
traue denen da echt nichts mehr zu.
Das kann halt passieren, aber trotzdem finde ich das für den Moment, fand ich das sehr interessant und auch das nächste, was ich interessant fand, war, dass da auch mit Blut gearbeitet worden ist. Zwar mit Kunstblut ganz offensichtlich, aber trotzdem mit Blut. Das heißt, wir hatten jetzt ein Event, wo wir tatsächlich zweimal Blut gehabt haben. Hatten wir schon seit gefühlten Ewigkeiten. Nicht mal einmal war es natürlich nicht geplant, aber nicht, oder sogar dreimal eigentlich, wenn man Alexa Bliss noch mit dazu zählt. Auch da war es nicht
Ambrose
geplant,
hat auch
aber.
ein bisschen geblutet. Der hat auch nur nicht viel, aber man hat's gesehen, dass er irgendwie auch eben
Aber trotzdem, also hier hat man auf jeden Fall bei WWE ganz konkret und ganz geplant auch für diesen Moment damit einkalkuliert, dass man da irgendwie Blut zum Unterstreichen der Situation benutzt und auch um die Schärfe der Situation darzustellen. Also das fand ich schon spannend. Ich finde es auch spannend, dass da eben gerade so ein bisschen die Grenzen verschwimmen. Was dann daraus wird, ist ja so what, ne? Aber trotzdem finde ich, dass das an sich eine gut gelöste Situation gewesen ist und ich fand das unterhaltsam, auf seine eigene trashige Art, aber ohne diese trashige Art wäre diese Fehde nur halb so spannend, wie es jetzt aktuell ist. Machtwort hier.
Ja, ich kann dir gar
Ich hab
nicht,
Machtwort
ich kann dir gar
gesagt.
nicht so nein, ich will dir auch gar nicht groß widersprechen. Ich sehe deine Punkte, ja, und ich halte alles, was du sagst, auch für vollkommen plausibel, aber allein mir fehlt der Glaube, weißt du?
Ja, das sage ich ja. Also ich glaube, man weiß halt nicht genau, ob WWE daraus wirklich dann auch was Großes macht oder ob es halt nur für den Moment mal wieder gewesen ist, wie wir es ja schon häufiger dieses Jahr gehabt haben, wo wirklich nur auf den einen Augenblick hin gebuckt worden ist und danach halt eben nicht mehr viel hinten dran kam. Das werden wir sehen. So, lass uns mal hier zum Main Event kommen, weil da werden wir garantiert auch nochmal munter drüber diskutieren. Brock Lesnar gegen Samoa Joe um die WWE Universal Championship. 6 Minuten 25 dauerte der Kampf, ist ein bisschen früher losgegangen, weil der Samoa Joe gleich zum, noch vor dem Gong Brock Lesnar attackiert hat. Ich muss sagen, ich war in dem Kampf drin. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und habe allein nach dieser Attacke, ich fand diese Attacke zu Beginn des Matches, fand ich super geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Du hast vorm Fernseher gesessen? Ernsthaft? Ich habe hinterher nur noch gestanden.
Ja, aber dann ging es dir ja so ähnlich wie mir, aber ich habe auch gemerkt, dass mein Herz ein bisschen schneller schlägt als bei den Kämpfen davor. Also, das war wirklich ein geiler Beginn auch. Also, Brock Lesnar will jubeln, wird von hinterrücks von Samoa Joe attackiert, wird draußen zusammengemöbelt, fliegt durch den Tisch nach dem Uranage und ab da habe ich dann auch wirklich geglaubt, so, ey, vielleicht machen sie es ja doch. Ja, also, Chris, wenn du es schon da vorm Fernseher gestanden hast, wie hast du gerade die ersten anderthalb Minuten wahrgenommen?
Ja, das war extrem geiler Scheiß. Also, ich war sofort in diesem Match drin. Ich habe mich so gefreut, als der einfach anfing, Lesnar zu vermöbeln und als er den durch diesen Tisch gehauen hat. Genau das war eben dieser Moment, wie du schon sagtest. Vielleicht schafft das ja doch. Und ich finde, das haben sie perfekt durch dieses ganze Match transportiert, dass man bei jeder Aktion von beiden immer das Gefühl hatte, jetzt könnte es zu Ende sein. Ja. Und ich musste heute halt den Pay-Per-View nebenher auf der Arbeit gucken und auch zwischendurch immer mal wieder pausieren und habe deshalb halt auch die Timeline gesehen am Network und wusste schon, dieser Kampf wird nicht sehr lange gehen. Und dadurch hat sich dieses Gefühl noch mehr verstärkt, dass ich wusste, oh mein Gott, ist das jetzt das Ende? Ist das jetzt das Ende? Und so ging das halt das Ganze.
Das hat man live schon auch gemerkt, weil ja klar ist, dass die ziehen nicht ewig drüber. Das ist
klar.
Es war abzusehen. Es war zwar nicht so abzusehen wie beim letzten großen Feud von Lesnar, wenn man nur 2 Minuten Zeit hat und ein Goldberg daherkommt, aber trotzdem.
Ja, aber ich war so drin halt in diesem Match und ich fand es halt auch echt gut. Es war mir leider zu kurz. Vielleicht wäre es schlechter gewesen, wenn es länger gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber ich hätte unfassbar gerne noch mehr davon gesehen, wie da einfach diese zwei Monster im Ring stehen und sich die Scheiße aus dem Leib prügeln. Und auch diese ganzen MMA-Anleihen, die in dem Kampf drin waren, das hat so super harmoniert einfach. Da hatte Lesnar mit Joe den richtigen Gegner, der das mitgehen konnte. Und Lesnar hat auch gleichzeitig die Aktion von Joe echt gut verkauft. Und,
absolut. Lesnar hatte Bock auf den Kampf.
Genau.
Das war mein
Eindruck. Man hat gemerkt, der wusste, okay, der haut mir halt auch eine rein, ich hab Bock. Weil Lesnar hat halt Bock, sich zu prügeln, habe ich immer so den Eindruck. Und ja, und das hat einfach echt gut gepasst. Das hat mir mega Spaß gemacht. Und auch wenn Lesnar jetzt das Ding gewonnen hat, finde ich, hat er Joe ein ganzes Stück overgebracht in diesem Kampf. Und das ist noch nicht ausgestanden. Das darf noch nicht ausgestanden sein. Joe muss ein Rematch kriegen. Er hatte Lesnar so kurz vor der Niederlage. Ich habe wirklich die letzten 3-4 Minuten oder so, und der Kampf war ja echt nicht lang, habe ich halt vom Fernseher gestanden und habe teilweise den Fernseher angebrüllt, ja. Ich habe dann, als er ihn im Coquina-Klatsch hatte, habe ich gebrüllt, jetzt setz die Beine ein, ja, und klammer ihn richtig.
Ich habe auch immer drauf gewartet, dass er endlich da in die Umklammerung da nimmt, genau.
Und also so drin in dem Match war ich schon lange nicht mehr und es wäre zu geil gewesen, wenn Joe das gemacht hätte. Ich verstehe, dass sie den Kampf so gebuckt haben, aber das war echt gut. Die Darstellung von Joe war gelungen. Der Kampf hat mir richtig Spaß gemacht, war halt leider nur ein bisschen kurz. Und ich hoffe, da kommt noch was. Ich würde auch unfassbar gerne ein Gimmick-Match zwischen den beiden sehen. Die sollen sich bitte beim SummerSlam weiterprügeln und dann bitte noch länger. Das will ich sehen. Dafür bezahle ich auch doppelt Geld.
Ja. Ulrich, jetzt die andere Seite.
Ja, ein Element, was mich jetzt nicht so sehr stört, aber ein bisschen, war der Tiefschlag. Weil ich finde, ein Joe, der ein Monster ist, der braucht keine unfairen Tiefschläge, theoretisch, um ihn, vor allem, weil er ja vorher, gut, der Angriff vorm Gong, Ringgong ist natürlich auch unfair, aber halt nicht, ich sag mal, konventioneller unfair wie Tiefschlag. Das ist so für Leute, die sich nicht anders behelfen können, gefühlt, sowas wie ein Mist zum Beispiel macht.
Oh, das war clever.
Ja, clever gemacht war es natürlich, aber trotzdem finde ich für so eine Figur, die Statur, die ein Monster-Samoaner hergeben soll, fand ich, war es ein bisschen seiner unwürdig, sagen wir es so.
Ja. Kann ich verstehen.
Und ich finde einfach, so gut das alles war, ich hätte mir sie hätten die Goldberg-Route nehmen können, das hätte ich sehr cool gefunden, nur dass es halt leider schon mal war. Also quasi Brock wird überrollt am Anfang und verliert dann schockierend schnell. Wäre sehr cool gewesen, aber das kann ja nicht kommen, auch wenn klar war, dass es kurz war. Ich finde, der Schluss hat ganz viel von dem kaputt gemacht, was sie vorher so gut aufgebaut haben. Weil dann ein Joe nimmt 6, wie viel 6 Suplex waren es, hat er mitgenommen, das geht. Kurz war natürlich, oh, Suplex sind super fies und dann fällt man um, aber ein Ambrose hat auch schon mal 15 mitgenommen und ist deswegen wieder aufgestanden. Aber ein F5 und er ist weg. Obwohl er vorher den Mann so rund macht. Und dann reicht ein Finisher und er ist aus. Wo jeder andere Depp immer quasi selbst einen Brock Lesnar braucht, bei irgendwie gefühlt jedem heutzutage 3 Anläufe, bis er ihn kaputt macht.
Nein, aber nur bei Goldberg einem, eigentlich.
Ja, aber Goldberg. Aber gut, ich fand, das war mir zu wenig. Hier hätte mindestens ein 2. kommen müssen, damit Joe nicht einfach so dieses plötzliche abrupte, und ups, jetzt hat er ihn doch erwischt mit einem Move. Das fand ich doof. Das war mir zu schwach. Da hätte noch ein bisschen mehr Mühe sein müssen. Nett. Ich meine, das war jetzt so, im letzten Aufbäumen hat Brock ihn jetzt erwischt. So soll ich das wohl auffassen. Aber bei mir kommt es viel mehr an, wie Joe schluckt doch nicht viel, wenn er einmal einen Move, wenn ein Move nahe kommt, dann ist er weg, so ungefähr. Also, das ist
mir ein bisschen, hat ja vorher schon kassiert. Ich weiß, was du meinst. Das ist auch, also diese Kritik, die liest man häufig und ich kann sie bis zu einer gewissen Weise nachvollziehen. Andererseits denke ich mir, aber es ist halt trotzdem noch der fucking F5 irgendwie. Also, ich weiß, dass es andere Gegner gab, die aus 4, 5 F5 ausgekickt sind und so, aber what the hell? Also ich finde, die Kommentatoren haben es in diesem Moment ganz gut verkauft, wo sie gesagt haben, so, ja, they caught Samoa, oder Brock Lesnar caught Samoa Joe. Also man hat ihn wirklich da in dem Moment kalt erwischt. Und so wirkt dieser Kampf auch für mich. Also eigentlich hatte ich immer eher das Gefühl, dass Samoa Joe näher an dem Sieg war als Brock Lesnar. Und dann eben Brock Lesnar wirklich einfach nur noch dieses eine Aufbäumen in sich gehabt hat, diesen F5 durchgezogen hat. Und dadurch dann Samoa Joe komplett überrumpelt hat und Samoa Joe konnte in dem Moment nicht mehr reagieren und dann war es 3 und es braucht nur 3 Sekunden, bis ein Kampf vorbei ist. Und dann war das Match halt dann vorüber. So ist es dann halt.
Also ich kann es nachvollziehen, auch das kann ich alles nachvollziehen, aber es fühlt sich für mich zu billig an für diesen unfassbar guten Aufbau, den man vorher Joe mitgegeben hat. Da hätte das Ende nicht so abrupt und hoppla, er hat sich jetzt übertölpeln lassen. Gerade er, der so der Meister war, in andere Leute übertölpeln. Und dann lässt er sich so billig abkochen, gefühlt. Also da hätte irgendein anderes Ende, wo halt Brock ein bisschen mit ein bisschen, also ich weiß nicht, noch duseliger gewinnen müsste, hätte müssen. Ich weiß auch nicht gerade, in welcher Form, irgendeine Disqualifikation, irgendwas, ich weiß es nicht. Tut mir schwer damit, aber mir kam das zu abrupt. Und vor allem, weil es halt auch zu absehbar war. Also gefühlt ein bisschen, weil einfach der Pay-Per-View schon zu lang ging und dann war klar, das wird eh deswegen kurz.
Guckt man da auch nicht drauf. Also ich hab nicht drauf geachtet. Ich habe zwar gedacht, dass der Kampf nicht allzu lang wird. Ich bin da auch bei Chris. Ich finde, der hätte auch durchaus noch 2, 3 Minuten, 4 Minuten länger gehen können. Aber ich finde eben, dass diese Intensität, die ist auf jeden Fall rübergekommen zwischen den beiden. Und dieses so, jeden Moment kann es vorbei sein. Dieses Gefühl, das vermisse ich, also ganz im Ernst, das hatten wir zum Beispiel bei sowas wie The Miz und Dean Ambrose, da hätte ich gern gehofft, dass es jeden Moment vorbei ist, ne? Und hier hattest du es halt wirklich und du warst halt wirklich 100% im Kampf drin. Und ich möchte auch gerade mal den guten Paul Heyman loben, wie er die Aktionen von Samoa Joe verkauft hat. Also achtet mal darauf, was er da für Grimassen und Gesten macht, während er da am Ring steht. Allein dadurch, ich finde, dass Samoa Joe hier unfassbar gestärkt aus dieser Fehde rausgeht. Also, wir haben schon andere
Matches gesehen. Die Fehde ist noch nicht beendet, Freundchen.
Entschuldigung, aus dem Kampf rausgeht.
Ich fühle mich momentan so, dass ich mich frage, warum soll jetzt Joe nochmal einen Kampf kriegen? Er hat verloren. Und zwar auch.
Aber das war mal ein Flug-Victory. Das war so aus der Not heraus. Das ist so wie ein Lucky Punch halt.
Ja, Mai, aber er hat nicht unfair verloren. Der Einzige, der unfair war in dem ganzen Match, war er.
Ja, aber
Brock hat nichts Unfaires gemacht. Brock hat halt einfach dann den richtigen Moment erwischt und das war's. Gut, aber nächster bitte. Also, außer sie gehen jetzt irgendwie über Brock an der Erde packen, was aber auch ein bisschen komisch wäre, weil er war ja nicht unehrenhaft.
Ja, aber wann hast du denn das letzte Mal einen Gegner gehabt, außer Goldberg, der Lesnar so gefordert hat und ihn so klar am Rand einer Niederlage hatte? Das war jetzt erstmal wieder Joe. Und das mit dem F5 finde ich da eigentlich auch nicht so schlimm. Ich verstehe, was du meinst, aber es ist ja so, der F5 wurde immer als Waffe verkauft. Und wer hat jetzt so aus der letzten Zeit, wen hat man im Gedächtnis, wer da rauskicken durfte? Das waren eigentlich nur Goldberg und der Undertaker. Und von daher, auf dem Level ist Joe halt auch nicht. Er hat nicht diesen Legendenstatus. Von daher finde ich das okay, dass er dann halt auch nach einem F5 sich geschlagen geben muss, gerade wo er dann so überrumpelt wurde, aus dem Coquina-Klatsch raus. Ich finde das eigentlich rund erzählt gewesen und dadurch, dass Joe so stark dargestellt wurde, kann man da problemlos eigentlich noch ein Rückmatch wieder bringen.
Ja, können ja, tut man schon. Ich finde halt, also für mich fühlt sich so einfach an, als ob sie das Ganze, was sie vorher so gut aufgebaut haben, am Schluss ein Stück weit wieder zurückgekrempelt haben. So kam es. Und dann auch, weil es halt auch so abrupt, ja gut, das wieder, dieser Pay-Per-View war sehr abrupt wieder vorbei für mich, was natürlich. Und dann halt auch, also da ist ein Stück weit ein Problem für mich, wenn eben hinten nach so eine Talkrunde kommt und die gleich, aber jetzt reden wir nicht über das, was gerade war, sondern wir reden jetzt erstmal über, wer war es, über Enzo und Cass. Das, da wird mir dieser Clash der Giganten quasi zu wenig wie soll ich sagen?
Gewürdigt.
Gewürdigt, ja. Es war mir einfach zu, oh ja, das war jetzt ein Match und Brock hat Cole gewonnen, aber wir reden jetzt gleich erstmal über was anderes. Das ist nie. Ich frage mich eh, wieso sie immer so schnell rausgehen müssen. Ich meine, bei dem Takeover, beim letzten Takeover war es natürlich brillant, was dann noch passiert ist mit diesem schnell rausgehen, dieser Fake-Out, aber ein bisschen mehr wäre mir hier das Ganze, ich weiß auch nicht, das.
Ich weiß nicht, ich glaube, weiß aber auch nicht genau, wie groß da noch der Teil ist der Leute, die dann wirklich noch da dranbleiben und sich das wirklich so intensiv anguckt, wie du es tut. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde das, also ich bleib dabei, dass dieser Main Event, der hat auf jeden Fall Spaß gemacht, der hat einen mit reingezogen und ja, er hat definitiv dafür gesorgt, dass ich die beiden nochmal im Ring sehen will. Also das ist halt für mich die ganz klare Geschichte aus diesem Match heraus. Und ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, Ulrich, wird nämlich kommen. Es wird nämlich kommen, dass Samoa Joe wird Brock Lesnar sagen, so hier mal, du hast einfach nur Schwein gehabt. Du hast Glück gehabt. Du kannst den Undertaker besiegt haben wie sonst noch was. Du hast auch zwar mich auch besiegt, aber eigentlich war das nur Glück. Und wenn wir das in einem anderen Matchart, an einem anderen Tag, gewinne ich und hole mir den Titel von dir. Und auf diese Weise wird es dann wahrscheinlich
weiter. Und da könnte ich mir tatsächlich sogar gut vorstellen, dass dann beim SummerSlam Heyman zu Joe turnen könnte. Er hat gesehen, wie Lesnar sich abkämpfen musste, um gegen Joe zu gewinnen und was Joe halt für ein Tier ist und was der für eine Leistung gebracht hat, dass er den quasi als den neuen Destroyer sieht, dem er sich an die Seite stellt. Könnte ich mir echt vorstellen.
Ja. Ich könnte damit auch gut leben, sagen wir es mal so. Aber damit würde ich auch sagen, beschließen wir hier den Great Balls of Fire Pay-Per-View mit einem abschließenden Fazit. Chris, wie immer, deine Abschlussbewertung.
Schwierig. Ach. Haben wir heute noch nicht so oft gesagt. Ich fand den Pay-Per-View vom Booking oftmals ein bisschen seltsam oder gar belanglos, aber bis auf Ambrose gegen Miz hat mich eigentlich, und ja, Big Cass gegen Enzo Amore, aber das zählt eigentlich nicht als glorifizierter Squash, hat mich eigentlich jedes Match unterhalten. Ich war nicht mit allem einverstanden, aber an sich war es durch und durch unterhaltsamer Pay-Per-View 3+.
Ulrich, wie sieht's bei dir aus? Warst du zufrieden mit dem Event?
Jein. Also die Tiefen waren nicht so tief, wie ich befürchtet habe, aber die Höhen halt leider auch nicht so hoch. Also und vor allem gab es halt eben diese am Schluss diese zwei, drei Situationen, die für mich viel rausgenommen haben, die den besseren Gesamteindruck für mich einfach einschränken. Also es ist sicher einer der besseren Pay-Per-Views der letzten Zeit gewesen, trotz allen Ärgernissen, die für mich jetzt existiert haben, aber ich habe mir vorher noch ein bisschen mehr erhofft, einfach.
Oh Gott, mit einem traurigen Unterton, ja, in der Stimme.
Schnief. Also sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass mich Battleground so unterhalten wird, trotz allem wie diese drei Stunden, fünf Minuten oder wie viel es jetzt waren, da glaube ich, wird der nächste SmackDown-Pay-Per-View vorne und hinten nicht hinkommen, trotz aller Macken, die ich hier jetzt bemängelt haben mag.
Das glaube ich auch. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es dann bei Battleground weitergeht. Da ist ja das Punjabi-Prison-Match ist ja angesagt. Wenn das nicht besser wird als Brock Lesnar gegen Samoa Joe, ich weiß es nicht. Nein, Quatsch. Das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Das wird halt auch wieder sehr, sehr gimmicky. Ansonsten,
also, ich fand diesen Pay-Per-View.
Sieht man da überhaupt irgendwas vom Ring, von den ganzen Bambusrohren oder so?
Du hast ja zum Glück die Kameraleute im Käfig. Also die Zuschauer sehen halt nichts. Aber
also nicht der ganze Käse wie beim letzten Käfig-Match, wo man tatsächlich mal mehr oder weniger nichts gesehen hat. Oh.
Genau, aber ich gehe davon aus, dass man als Fernsehzuschauer besser sieht als in der Halle. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich persönlich, ich fand Great Balls of Fire eigentlich echt ordentlich. Also klar, also für mich war, Chris hat es gerade gesagt, also wir vertreten da ja durchaus eine sehr ähnliche Meinung über den Event. Also The Miz gegen Dean Ambrose war furchtbar, aber der Rest und der Opener war auch furchtbar, muss ich sagen. Also Bray Wyatt gegen Seth Rollins hat auch für mich überhaupt nicht funktioniert. Aber trotzdem, also mit dem, wenn ich ein halbstündiges gutes Tag-Team-Match bekomme, dazu noch ein gutes Damen-Match und eben zwei Main-Events, die beide unterhalten konnten. Und ich fand ja im Gegensatz zu Ulrich diese Geschichte mit Roman Reigns und dem Mordversuch irgendwie unterhaltsam und trashig und das passt zur Fehde.
Ja, also das Main Event, also dieses Main Event fand ich unterhaltsam, wenn man dann aufhört zu schauen, sobald dann der Sieger feststeht. Dann in diesem Moment, dann hat man das Ganze gut und den Rest kann man dann auch nachlesen.
Ja, aber ich fand dann auch Brock Lesnar gegen Samoa Joe hochgradig unterhaltsam und wie gesagt, wenn ich da wirklich sitze und wie ich sag mal so schön den Zockerbuckel mache, also mich wirklich dann so zum Fernseher nach vorne beuge, um irgendwie noch näher am Geschehen dran zu sein, und wenn ich merke, dass mich der Kampf gefangen nimmt, das spricht dann immer schon einfach sehr dafür. Und ich kann die Einwände verstehen, dass weshalb man das Finish gerade von Samoa Joe und Brock Lesnar, dass man das nicht mögen konnte, aber ja, ist halt so. Ich fand das okay und ich kann damit leben. Ich finde, Joe ist gut aus dieser Geschichte rausgekommen und wird jetzt wahrscheinlich noch einmal nach dem Titel greifen. Und dann hoffe ich auch, ich fände das ganz geil. Also Joe als Paul Heyman-Guy könnte interessant werden, sagen wir es mal so. Damit würde ich sagen...
Er braucht Paul Heyman nicht, finde ich. Er kann gut genug selber reden.
Ja, aber vielleicht Paul Heyman kann vielleicht noch eine Nuance mehr zu dem Charakter von Joe beitragen. Fände ich... Mal gucken, also weiß es ja nicht. Also
Heyman funktioniert ja auch mit Klienten, die selbst reden können. Also mit CM Punk, das war ja auch unterhaltsam.
Ja, aber ich finde irgendwie, er muss was Besonderes sein und das wäre einfach gut, wenn das dann mit Leuten ist, die es auch, die mehr da. Ich finde, Joe braucht es nicht. Also einfach kurz und knapp, der braucht es nicht. Der ist gut genug. Ich meine, Finn Balor zum Beispiel, der könnte einen Heyman eher brauchen, weil der, meine ich, so am Mikro nicht so beeindruckt wie ein Joe.
Ja, aber er passt meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich zu Heyman.
Das ist natürlich das andere Problem. Das hat man ja gesehen, dass Cesaro hat ja auch nicht von profitiert, wobei da nur andere Faktoren eingelangt haben, ist klar. Und Curtis Axel auch nicht, also.
Stimmt, das gab es ja auch mal, diese Paarung.
Ja, richtig. Das war auch ganz furchtbar. Naja, machen wir einen Deckel drauf auf die Great Balls of Fire, auf den Feuertopf.
Ja, aber pass auf, dass du die Eier nicht einklemmst.
Ja, auch das. Solange wir nicht wieder mit der Musik aus Police Academy enden, ist alles gut.
Da, 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 da.
Genau das. Den nächsten Podcast gibt es dann schon zum Wochenende. Da geht es dann um die dramatischsten Splits. Da ist dann der Kollege Chris auch wieder mit an Bord und der Shaggy ist mit dabei, der mittlerweile, glaube ich, schon im Urlaub sein dürfte. Wir haben den Podcast nämlich dann schon getaped, der ist schon im Kasten. Der sollte, ich denke, am Samstag wird er erscheinen. Ich muss noch schneiden. Und bis dahin würde ich sagen, danke Chris und danke Ulrich für eine weitere lustige Talkrunde, diesmal zu Great Balls of Fire.
Danke Olaf.
Und dann.
Danke Olaf.
Gerne. Und damit würde ich sagen, wir hören uns zum Wochenende wieder, da mit den dramatischen Splits. Und bleibt sauber, bis dahin, macht's gut, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.